Ganz herzlich willkommen zur 131. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch zwei Infos. Ihr könnt ab sofort mein zweites Buch bestellen. Das Buch erzählt 15 Geschichten von suizidbetroffenen Jugendlichen, die zu Schulzeiten einen gleichaltrigen Freund oder Freundin oder Mitschüler oder Mitschülerin verloren haben und die in ihrem Schock, Trauma und Trauer die Sprach- und Hilflosigkeit ihres Umfeldes oft in voller Härte zu spüren bekommen haben. Dieses Buch soll euch zeigen, ihr seid nicht allein. Den Bestelllink für meine beiden Bücher findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das zweite ist, ihr könnt euch ab sofort für das dritte Selbstworttreffen am 28. Februar 2026 anmelden. Es wird wie die letzten beiden Male wieder in Rösrath bei Köln stattfinden. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite www.selbstwort.com unter der Rubrik Treffen 226. Vor einer Weile habe ich folgende E-Mail erhalten. Hallo liebe Elisa, seit letztem Jahr verfolge ich deinen Podcast, der mir wirklich sehr geholfen hat. Im Februar war ich auch bei unserem ersten Selbstworttreffen in Köln und fühlte mich wirklich gut aufgehoben zwischen Menschen, die mich verstanden haben. Gerne wäre ich beim letzten Treffen im September auch dabei gewesen, aber ich war im Urlaub. Vielleicht klappt es ja im Februar. Ich bewundere dich für das, was du tust für uns alle. Wenn du Interesse hast, würde ich gerne meine Geschichte erzählen. Ich dachte, ich hätte es überstanden und merke erst jetzt, wie sehr ich noch leide. Mein Mann hat im Mai 2024 Suizid begangen. Viele liebe Grüße, Gabi. Bevor ihr nun aber dieses Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer wie immer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Gabis und mein Gespräch. Guten Morgen, liebe Gabi, und täglich grüßt das Murmeltier, ne?
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Elisa.
Ja, wir müssen es für die Zuhörer erklären. Wir haben vorgestern genau dieses Gespräch schon einmal geführt. Und es ist zum ersten Mal das passiert, wovor ich seit fast sechs Jahren, in denen es den Podcast jetzt gibt, Angst habe. Nämlich nach 2,5 Minuten ist völlig unbemerkt auf deiner Seite das Gespräch bzw. die Aufnahme abgerissen. Das heißt, ja. Ich hatte stundenlange Tonaufnahmen nur von mir selber, aber leider nicht von dir.
Und schon unheimlich, das, ne?
Ja, du, vielleicht war das doch ein Zeichen von deinem Mann.
Ach nee, dann glaub ich nicht.
Quatsch. Nein. Aber das tut mir für dich... Ja, wirklich. Also, und ich bin auch nicht darüber informiert worden, irgendwie von dieser Seite und wirklich richtig doof. Und deswegen danke ich dir, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, dass wir dieses Gespräch einfach nochmal führen.
Ja, aber gerne.
Schön. Und also, wir müssen es auch erklären, wir beiden kennen uns tatsächlich. Ja, das ist ja eher die Ausnahme bei Podcast-Gesprächen, weil du nämlich dieses Jahr, muss man ja noch sagen, im Februar bei dem ersten Selbstworttreffen dabei warst.
Ganz genau. Warst, ne? Ich war bei dem ersten Treffen dabei. Ich bin mit meiner Tochter gekommen. Ja. Also für uns, und ich kann nur sagen, es war fantastisch. Es war anstrengend, aber gut.
Ja, weil anstrengend dahingehend, naja, es ist natürlich neu, weil du wirst es auch gleich nochmal berichten, du hast keine Erfahrung mit Selbsthilfegruppen, genauso wenig wie ich, sodass du eigentlich auch keinen Kontakt zu anderen Betroffenen Betroffenen hast. Ne? Genau. Und was es aber eben besonders anstrengend gemacht hat, war, wir haben uns um 14 Uhr getroffen bei dem Treffen und dann hat irgendeiner vorgeschlagen, ja komm, sollen wir nicht mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten? Und es sah dann so aus, dass wir, glaube ich, um nach Mitternacht mit dieser Vorstellungsrunde fertig waren.
Ja, genau. Aber man kann ja, wenn einer angefangen hat, kann man ja nicht einen ausschließen. Das kann man ja nicht machen.
Ne? Nee, und wir haben halt auch nicht auf die Uhr geguckt. Also wir haben jedem Teilnehmer so viel Zeit gegeben, wie er sich genommen hat. Ne?
Ja,
und das war auch schön.
Ja. Doch, aber definitiv, ja. Ich war ja auch diejenige, die mit dem Rest dann noch bis 3 Uhr an der Theke gesessen hat. Ja, total. Und ich kann nur sagen, wir haben so viel Spaß gehabt. Ja, das hat so gut getan. Wir haben alle Scheiße mitgemacht, aber wir haben trotzdem Spaß gehabt.
Ja, und das ist ja auch das Schöne daran. Also viele von außen, die denken vielleicht, oh Gott, was machen die dann den ganzen Tag da? Weinen die gemeinsam oder was? Nein, gar nicht. Denn ich habe so das Gefühl, dass man tatsächlich auch mit anderen Betroffenen am freiesten ist, wenn es darum geht, gute Laune zu haben.
Genau.
Weil man sich nicht schlecht fühlt.
Genau.
Denn irgendwie nicht Betroffenen gegenüber, da hat man irgendwie, also mir geht es zumindest so, hat man dann irgendwie doch auch mal ein schlechtes Gewissen, wenn man so denkt, okay, die wissen ja alle, was passiert ist und vielleicht denken die, wie kann die denn jetzt fröhlich sein oder so. Und mit anderen Betroffenen zusammen geht das einfach völlig.
Doch, ist anders, und, anders, definitiv, ja.
Genau. Und ich hoffe, dass du, denn diese Treffen wird es jetzt immer zweimal jährlich geben. Wir hatten ja jetzt eins im vergangenen September, da hattest du leider keine Zeit.
Nee, ich war im Urlaub und ich guck mal jetzt im Februar. Ich glaube, ich bin dann aber auch schon wieder im Urlaub.
Also Gabi, das geht ja wohl. Das geht ja wohl. Nein, also ich habe es in der Einleitung auch gesagt, am 28. Februar gibt es das nächste und dann wieder im September. Und ich glaube, so behalten wir jetzt den Rhythmus einfach bei. Immer Februar.
Aber es wird ja auch sehr gut angenommen, ne?
Ja, und für dieses Mal im Februar gibt es eine Neuerung und zwar haben wir jetzt zwei Gruppen und zwar eine Gruppe von Betroffenen, die ein- oder zweimal jetzt schon dabei waren, die sind dann unter sich, denn es macht ja keinen Sinn, jedes Mal wieder die eigene Geschichte zu erzählen. Ne?
Also nein, genau.
Und dann haben wir eine Gruppe für die Neulinge quasi, das haben wir ein bisschen aufgeteilt und es sind noch Plätze frei, man kann sich noch anmelden.
Ja. Kriege ich ihn.
Super. Und ich freue mich da schon total drauf. Genau. So, jetzt
das ist ja auch unglaublich, was du dir an Mühe gibst. Also ist schon unglaublich.
Du, es macht ja sonst keiner, ne?
Ja.
Nee, Quatsch. Aber es ist mir wirklich auch ja eine Herzensangelegenheit. Und es wird ja auch so, ich kriege ja auch so viel zurück, ne? Also das ist für mich nicht, das fühlt sich nicht wie Arbeit an. Klar, es geht viel Zeit bei drauf und so. Und ich stecke da sehr viel Liebe rein. Und dann denke ich immer so, wenn ich so blöde Kommentare kriege, denke ich immer, ja, okay, also woher
nimmt man diese Anspruch? Einfach ignorieren, ja.
Ja, genau.
Ignorieren.
Aber wenn man mit so viel Leidenschaft bei etwas dabei ist und dann kommt sowas Doofes, dann denkt man immer, ja gut, dann geh halt woanders hin. Also du musst ja dein Fuß nicht an mir
so.
Ja. Aber genau, so ist das nun mal heutzutage, ne?
Ja, leider.
Ja, genau. So, jetzt zu dir und zu euch. Wir haben es in der Einleitung gehört. Es geht um deinen Mann Roland und der hat sich im Mai 24, also vor mehr als anderthalb Jahren, das Leben genommen.
Ja, genau.
Erzähl uns von Roland.
Ja, mein Rolandchen. Also ich fange mal als Kind, also er ist als Einzelkind aufgewachsen, war auch, seine Eltern waren total lieb. Da war nichts Auffälliges an ihm. Der war eine normale Schulzeit, war nur ein bisschen faul in der Schule. Ansonsten ein ruhiges Kind muss er wohl gewesen sein, sehr ruhiger Junge. Also nicht so ein Haudegen, ne? Aber das hat er ja auch sein ganzes Leben lang beibehalten, diese Ruhe, die der ausgestrahlt hat.
Ja, und er hatte wohl ein super Verhältnis zu deinen Eltern, wie du gesagt hast, ne?
Ja, der hatte, als er sich von seiner ersten Freundin damals getrennt hatte, hatte sein Papa sich auch von der Mutter getrennt. Und da haben die beiden Männer eine Männer-WG gemacht, ne? Das war so schön.
Und der das habe ich auch wirklich noch nie gehört.
Ja, der hat so an seinem Papa gehangen. Nee, das war wirklich, die sahen auch gleich aus. Also an seine Mama auch, aber an seinem Papa mehr. Tatsächlich war das einfach so,
Wie schön. Und dann haben die da so eine Männer-WG gemacht.
Ja, bis dann wieder jeder eine Partnerin hatte, ne? Und dann haben sie das wieder aufgelöst.
Ja. Schön. Ja. Ja, und genau, du hast gesagt, durch die Schule ist er auch ganz gut gegangen.
Und schon mal, hat er auch Abitur gemacht und ist Polizist geworden, ist zur Polizei gegangen. Ja, war dann auch 20 Jahre verheiratet, was dann aber auch in der Brüche gegangen ist. Also das muss ich dann auch noch dazu sagen, seine Ex-Frau, die waren, als wir zusammengekommen sind, waren die schon lange getrennt. Die hat auch Suizid begangen.
Furchtbar,
jetzt weiß man so, wie meine Ärztin zu mir gesagt hat, man weiß nie, welche Dämonen manche Menschen ihr ganzes Leben lang mit sich rumtragen. Ich weiß nicht, was die sich in ihrer Ehe angetan haben. Ich glaube, nichts Gutes.
Das heißt, er hat da auch nicht groß drüber gesprochen?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Ich musste auch, als wir hinterher zusammengezogen sind, alles wegschmeißen. Alle Bilder oder so, wollte er alles nicht behalten. Naja, und wir beide haben uns dann kennengelernt, da waren wir schon über 50. Oh,
das gibt dann so viel Hoffnung noch.
Ja. Also eigentlich waren wir beide überhaupt gar nicht aus. Ich hatte eh keinen Bock mehr und er eigentlich auch nicht. Ja. Und meine Schwiegermutter war eine Kundin von mir. Ich muss dazu sagen, ich habe 47 Jahre als Friseurin gearbeitet. Und jeden Freitag kam dann meine Schwieger, damals noch nicht.
Ja.
Und als die hörte, dass ich alleine bin, ja, dann fing das natürlich, ja, sie müssen meinen Sohn kennenlernen, unbedingt, ihr passt so gut zusammen. Meine Güte, hat die uns genervt. Bis wir dann tatsächlich, ich glaube, 3/4 Jahr, hat er, ja. Ach, wenn nicht sogar fast ein Jahr, und dann sind wir endlich mal ausgegangen.
Oh.
Dann hat er mich mal gesagt, okay, Mutter, ich lade dich jetzt zum Essen ein, aber hör auf jetzt, ne, damit wir unsere Ruhe hatten. Ja, und wie der Teufel halt wollte, wir haben uns super gut verstanden. Mhm. Wir haben an dem stundenlang gequatscht, weil ich brauche auch einen Mann, mit dem ich reden kann, ne?
Mhm.
Und alles andere ist ja Blödsinn, ne? Wir haben uns so gut verstanden.
Mhm.
Ja, und dann haben wir uns halt immer öfter mal getroffen, ne?
Ja.
Ja, und allerdings haben wir fast 6 Jahre lang, ja, mehr so eine Wochenendbeziehung gehabt. Ich hatte ja meine Tochter noch, die war im Abitur, die war im Studium und da wollte ich dir auch das Umfeld nicht wegnehmen. Und ich finde immer, mit so einer Teenie-Tochter mit einem fremden Mann zusammenziehen, weiß man nicht, was klappt, ne? Obwohl die beiden sich wirklich sehr geliebt haben. Also die mochten sich unglaublich. Also da war ich auch sehr, sehr froh drum.
Ja, aber das weißt du am Anfang ja auch nicht, ne?
Die mochten sich wirklich sehr, sehr gerne. Ja, und wie gesagt, wir haben uns super gut verstanden. Und als meine Tochter dann irgendwann sagte, sag Mama, jetzt bin ich fertig mit meinem Studium. Die ist übrigens auch zur Polizei gegangen, die ist bei der Kriminalpolizei.
Ah, verrückt. Und das hat gar nichts miteinander zu tun, ne?
Nein, gar nichts. Sie wollte immer gerne Polizistin werden, ja. Das hat jetzt mit ihm gar nichts zu tun. Nur wenn sie mal fachliche Fragen hatte oder so, war immer jemand da, ne?
Und die haben ja auch im selben Gebäude gearbeitet, ne?
War das ja. Mein Mann war unten und die Saskia hatte oben ihr Büro, genau. Ja,
verrückt, ne?
Ja, also die haben sich öfter gesehen, als ich meine Tochter gesehen habe.
Ja, und selbst wenn du jetzt Roland nicht kennengelernt hättest, wäre das ja trotzdem so gekommen, ne? Witzig.
Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja,
witzige Frage.
Wäre so gekommen. Mhm. Naja, und als das Kind dann sagte, so Mama, jetzt mache ich mich selbstständig, dann haben wir gesagt, okay, jetzt können wir ja machen, wie wir wollen. Mhm. Haben dann unsere jeweiligen Wohnungen aufgelöst, haben eine ganz komplett neue Wohnung gemacht. Wirklich alles neu gemacht, haben wir uns gemeinsam ausgesucht, wirklich richtigen Neustart gemacht. Mhm. Ja, und als wir dann so in unserer neuen Wohnung saßen, da guckt er sich so um und sagt zu mir, so, und jetzt will ich auch verheiratet sein. Toller Heiratsantrag, ne? Aber total süß, ja. Mhm. Naja, und da habe ich natürlich nicht lange gefackelt von einer Freundin von mir, die Tochter ist Standesbeamtin, ne? Der wurde direkt festgenagelt, aus der Nummer kam man nicht mehr raus.
Oh. So,
dann haben wir auch tatsächlich, wir sind da im März eingezogen und im Juni haben wir dann auch geheiratet.
Oh, wie schön.
Ja, wir waren so glücklich, wirklich. Also, wir haben uns gut verstanden, bei uns gab es kein Streiten oder so, also wenn, dann wird drüber gesprochen. Wir haben stundenlang quatschen können. Ja. Wirklich, also unglaublich. Der war jetzt auch unglaublich intelligent, ne? Der war jetzt nicht dumm. Dann war er auch so unheimlich großzügig und einfach. Es war einfach ein toller, geradliniger Mann. Der war klasse.
Und der Kopf für deinen Deckel, ne?
Ja, wir haben super zusammengepasst. Da hätten wir doch nicht mit gerechnet, dass wir nochmal so was nochmal finden, ne?
Ja, oder überhaupt zum ersten Mal. Also auf seiner Seite hört sich das ja so an, als wäre es vorher jetzt, sagen wir mal, nicht so wahnsinnig glücklich gewesen.
Nee, der war froh, dass er mich hatte. Ich bin ja jetzt auch vom Temperament her ganz anders gewesen. Ja. Manchmal habe ich ihn, glaube ich, auch ein bisschen überfordert. Dann hat er mich immer nur ganz entgeistert angeguckt. Was hat sie denn jetzt schon wieder? Und dann, aber dann hat er immer gesagt, also ich war halt so einmal so zu mir, auch sagt er, du bist aber so ein richtiges Mädchen. Ich sage, ja. So hat er so meine Klamotten angeguckt, ne? Und sagt er, das wollte er eigentlich immer haben.
Osterei genannt, weil du in Pink warst.
Ja, genau, wie wir zum ersten Mal essen gegangen sind. Das hat er, die Geschichte hat er so gerne erzählt. Oh. Boah, da geht die Tür auf und da kommt halt Osterei rein. Damit war ich gemeint, weil ich gerne so Pink und solche Sachen trage.
Das ist schön.
Aber das war nie böse, der war immer nur lieb. Also geduldig. Also, ja. Also wir hatten eine schöne Zeit, wir haben schöne Urlaube, wir haben einen schönen Freundeskreis uns aufgebaut.
Mhm.
Ja.
Ja, ihr wart auch total gesellig, ja, eben viel unterwegs und so, ne?
Wir waren viel unterwegs, ja. Ja. Das war, der war wirklich, also ich würde jetzt einfach mal ganz arrogant sagen, wir waren wirklich glücklich.
Ja, das hört sich ja auch so an.
Ja. Ja, wir wurden auch, man mochte uns, wir waren gern gesehen. Ja, wie gesagt, haben viel gemacht. Ja, und das ging keine Zeit lang gut.
Ja, keinerlei Auffälligkeiten oder irgendwas.
Gar nichts, nichts. Ich meine, er war natürlich ruhiger als ich, logisch, ne?
Ja, das geht ja auch nicht. Immer, also
ja, auf ja, genau. Ja, und dann war eben auch, seitdem er mich kennt, muss er Schlager hören. Das wäre ihm ja noch nie passiert. Und wir waren genau ein halbes Jahr auseinander. Ne, hat er gesagt, so eine wesentlich ältere Frau hat er noch nie gehabt. Ich war ein halbes Jahr älter. Ja, aber das war eben zu sagen, ja, steinalt. Das war halt seine Art von Humor auch. Ne, wir genau. Hat so einen furztrockenen Humor gehabt. Das war schön. Einfach, ja. Mhm.
Ja, und was ist dann passiert? Da, es muss ja irgendwann dann eine, also gab es überhaupt für dich eine merkliche Veränderung?
Ja, und zwar fing das damit an, dass er gesundheitlich abgebaut hat. Die er hatte immer so, ja, wie so, ich vergesse den Namen immer, nicht so Furunkel, sondern so irgendwas anderes.
Abszesse,
ja, genau. Mhm. Die hat er immer gehabt und dann hat er da immer rumgedoktert und rumgedoktert. Und einmal hat er den so schlimm gehabt, ich sag, jetzt gehst du zum Arzt, du bist doch wohl bescheuert, ne? Mhm. Ja, und dann musste er auch ins Krankenhaus, wurde dann auch weggemacht und da hat er gesagt, da gehe ich nie wieder rein, nie wieder.
Ja, aber was war das so schlimm für ihn? Was war daran
fürchterlich,
so
das war für ihn ein Albtraum, ne? Und ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, sein Papa war ja kurz vor 2016 ist der, glaube ich, verstorben. Der war im Hospiz und dann hat er immer zu mir gesagt, so eine Scheiße mache ich nie mit, das passiert mir nicht.
Ja, aber was genau?
Ja, weiß man nicht. Er will nicht an sich rumschnibbeln lassen. Er hat mir ja auch in seinem Abschiedsbrief, ja. Er wollte sich nicht helfen lassen. Er hat mir auch im Abschiedsbrief geschrieben, also er weiß, dass er krank ist, er muss ins Krankenhaus und er weiß, dass er nicht mehr lebendig oder nicht mehr einem Stück rauskommt und das will er nicht, er kennt mich. Also da, das macht er auf keinen Fall.
Ja. Ja, und du hast mir erzählt, im Nachhinein weiß man, dass das gar nicht stimmte, ne? Also der wäre da natürlich in einem Stück rausgekommen und das wäre ja alles behandelbar gewesen.
Ja,
ne? Also
natürlich.
Er war so ein bisschen hypochondrisch auch unterwegs.
Ja, ja, also beim Männerschnupfen war der wirklich schon, oh Gott, ne?
Dem Tode nah, ja.
Boah, aber wirklich dem Tode nah. Also sowas hat man mich unglaublich, ja. Naja, aber dann kamen immer so andere Sachen mit und ich sage, geh doch bitte mal zum Arzt. Er wollte nicht. Er wollte nicht zum Arzt. Ist er einfach nicht gegangen. Lass mich in Ruhe. Und dann habe ich so in meiner Verzweiflung auch unseren besten Freund. Ich sage, kannst du nicht mal mit dem Roland bitte reden? Hat er dann auch gemacht. Und dann hat er ihm gesagt, ja, er geht zum Arzt. Und dann sage ich hinterher zu unserem Freund, ich sage, der ist immer noch nicht beim Arzt gewesen. Und der sagt ja zu dem, hör mal, du hast mir doch versprochen, zum Arzt zu gehen. Du weißt doch, was wir noch alles vorhaben. Ja, dann habe ich dich eben angelogen.
Ja, aber was glaubst du, was das war? Hatte der so eine innere Angst vor einer möglichen Bestätigung?
Vor Krankheit, vor Dahinsiechen, vor. Ja. Und im Grunde genommen, da habe ich immer zu ihm gesagt: Mensch, Roland, ist doch egal, dir wird doch geholfen, weil ich hatte kurz vorher tatsächlich auch Brustkrebs, ne? Oh. Und der hat das ja dann auch mitbekommen, dass ich Bestrahlung und alles bekommen habe. Aber guck mal, ich bin noch da. Ich habe zwar eine Narbe am Körper, aber papplapapp. Ist nicht so schlimm, die Narbe. Mhm. Ne? Ja, aber der ist da nicht drauf klargekommen. Ne? Ja, das ist. Weiß ich auch nicht.
So traurig, weil ich meine, okay, weißt du, wenn du bei 20 Ärzten warst und keiner kann dir tatsächlich.
Ja,
helfen.
Ja, er ist ja zu gar keinem gegangen.
So.
Zu gar keinem. Nee, überhaupt gar nicht.
Aber
und das fand ich so erschreckend. Ey.
Ich habe aber den Eindruck langsam, dass das vielleicht auch schon ein Teil einer Depression ist. Weil meine Mutter zum Beispiel, die hat sich auch eingebildet, dass sie schwerhörig oder dann vermutlich bald taub ist oder so. Das stimmt auch alles gar nicht.
Ja, also, das war schon, also ich denke auch, dass es da auch anfing mit der Depression. Mhm. Und ich habe vor kurzem eine Bekannte getroffen und die kannte tatsächlich den Roland auch mit seiner ersten Frau.
Aha.
Und die erzählte mir dann, dass sie auch damals in ihrer Beziehung beide so eine depressive Ausstrahlung hatten. Hm. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, weil bei mir konnte der nicht, ich habe den ja immer gejagt, ne?
Ja, du bist ja alles andere als depressiv. Ja, ich meine, was du auch von der ersten Frau erzählst, gut, also ich meine, das hat auch damit geendet, dass sie umgebracht hat. Also da muss man auch dazu sagen, das war nachdem die auch schon länger getrennt waren.
Ja, die waren schon 3 Jahre getrennt, ja. Und das hat auch mit ihm jetzt nichts zu tun. Nee, nee. Nur es hat ihn natürlich sehr getroffen, ne? Er hätte ihr trotzdem auch noch geholfen, wenn gewesen wäre. Und dadurch, dass er ja auch bei der Polizei war, hat er natürlich auch sofort Bescheid bekommen, ne? Aber das war auch nicht der erste Versuch. Die ist dann auch schon mal im Kanal gesprungen und jetzt hatte sie sich im Strumpf gelegt. Legt, ne?
Oh Gott,
ja. Da hat er auch dran zu knabbern gehabt.
Ja, klar. Aber daran siehst du halt, ich meine, das wird ja vermutlich, das wissen wir nicht, sind Mutmaßungen, aber vielleicht ja auch schon lange irgendwie oder länger entsprechend sich bemerkbar gemacht haben, ne? Weil du sagst, die haben beide so depressiv nach außen hin gewirkt.
Ja, hat man mir erzählt. Ja. Und ich hatte jetzt auch meine Tochter, die sagte auch jetzt letztens zu mir, weißt du was, Mama, mach dir keine Vorwürfe. Du hast dir noch mal ein paar richtig geile Jahre geschenkt. Und ja, tatsächlich glaube ich da dran.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. Der hat mir immer nur die Augen verdreht, wenn ich wieder mit meinen dollen 5 Minuten ankam und alles. Ne? Und wie gesagt, und wir hatten auch, der hat ja nach Corona, durfte ich ja endlich wieder feiern, habe ich meinen 60. Geburtstag gefeiert. Mhm. Der hat mir eine Geburtstagsparty gegeben. Also das war unglaublich, mit allem. Die wollten ja alle wieder feiern, war ja klar, ne? Mit DJ, mit geilem Essen, mit allem Pipapo, trinkt, was ihr wollt, esst und feiert, was das Zeug hält. Und dann hat er aus dem Stegreif eine Rede gehalten, ne? Aus dem Stegreif. Also das war und dann ungeil. Er hat mich natürlich auch ein bisschen auf den Arm genommen. Mache da immer gerne gemacht, aber nie böse oder so. Ne? Ja. Auf jeden Fall hat er für viele Lacher gesorgt. Oh. Und ganz zum Schluss hat er dann auch so gesagt, du bist die Frau, die mich immer noch zum Lachen bringt und mich oft zum Staunen bringt. Ich liebe dich. Ach, ja, das ist doch wohl... ach, da kriege ich jetzt schon... ach, könnte ich schon wieder heulen, wenn ich daran denke.
Ja. Und daran siehst du... auch Theresa Enke hat es auf dieser schrecklichen Pressekonferenz gesagt. Wir haben gedacht, mit Liebe geht das alles.
Das hat leider
nichts zu sagen. Ne? Also beziehungsweise das, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht, ich meine, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie die Geschichte weitergeht, aber dass das vielleicht sogar dafür gesorgt hat, dass er noch länger geblieben ist, dass er länger geschafft hat, noch durchzuhalten, dass er noch, dass du ihm noch viel länger Kraft gegeben hast, als wenn du nicht da gewesen wärst. Ne? Ja. Aber eben letztendlich ist die Erkrankung einfach dann zu stark.
Ne? Ja, und das wird auch schon, also alle haben aber auch zu mir gesagt, Mensch, der wirkte doch gar nicht depressiv und ihr wart doch so glücklich, ne? Ja, aber es gibt ja auch diese stillen Depressionen.
Ja, viele, oft.
Und oft bei Männern auch, ne, dass sie das so verstecken, dass das eigentlich gar keiner mitbekommt. Ne?
Nee, genau.
Was mir wohl aufgefallen ist, er hat also immer gerne lange geschlafen, ich tatsächlich auch. Der ist gar nicht mehr aus dem Bett manchmal gekommen.
Ach, siehst
du. Wo ich sag mal, jetzt ist aber mal gut hier alles hochgemacht, jetzt stehst du aber mal auf hier, ne. Ja, heute weiß ich, dass das ein Teil der Depression ist, ne. Heute weiß ich das, aber damals nicht. Habe ich nicht gewusst.
Ja, da haben wir beim letzten Gespräch auch schon drüber gesprochen. Wir haben ja alle nichts gewusst, weil wir es nie gelernt haben. Wir sind nie über psychische Krankheiten oder Erkrankungen aufgeklärt worden. Und er ja genauso wenig. Das heißt, er wird ja auch nicht gewusst haben, vermutlich, was mit ihm los war.
Nee.
Er hat wahrscheinlich nur gesagt, ich bin einfach ein Loser, ich komme nicht aus dem Quark. Oder
das war er ja gar nicht, ne? Also, ja, überhaupt nicht, ne? Ein grundanständiger, toller Mann.
Ja.
Aber der hat sich wahrscheinlich selber in seinem Loch befunden und kam da nicht mehr raus. Mir ist wohl aufgefallen, dass er manches Mal so sehr traurig geguckt hat. Und dann habe ich immer, was guckst du denn so? Ich sage immer, du hast mich, dir muss es gut gehen. Ja, typisch Ruhrpott, ne?
Ja, du hast mir ja jetzt im Vorfeld auch schon einige Fotos geschickt. Und das ist natürlich immer leicht zu sagen, weil wir ja jetzt wissen, was passiert ist. Aber ich denke oft bei Fotos von Betroffenen, rückblickend, man sieht es ihnen an.
Findest ich glaube, auf dem einen Bild, wo er da so sitzt, so, wo wir im Urlaub waren, wo er so alleine
sitzt. Der hat so Augenringe und so.
Ja.
Aber weißt du, wenn der jetzt noch leben würde und er ein glücklicher Mensch wäre, dann würde man das nicht sagen. Ne? Also insofern, das ist natürlich auch immer dumm. Aber manchmal habe ich so doch den Eindruck, so rückblickend sieht man das auf Fotos. Also bei meiner Mutter ist es so, die ist ja nur 59 geworden und ich habe immer wieder Fotos aus ihrem ganzen Leben durchgegangen und ich habe letztendlich, glaube ich, 5 gefunden, wo sie mal glücklich drauf aussah. Also gut, aber die war ihr Leben lang ja auch schwer.
Ja gut, war ja ihr Leben lang krank. Ne?
Ja, was auch aber traurig, auch keiner gewusst hat. Ne?
Ja.
Wirklich verrückt. Naja.
Naja, aber zu der Zeit war ich ja, ich sag mal, du sagst, das ist schon fast 27 Jahre her oder so, ne?
23.
Ja, deine Mama. Hat man doch immer gesagt, stell dich nicht so an, Kopf hoch, hör auf zu heulen. Da war das noch nicht so wie heute.
Das tut man heute ja leider aber auch noch. Ne? Ich meine, es ist jetzt schon viel passiert und viel Aufklärung geschieht inzwischen und so, aber. Doch, das ist schon immer noch so. Ne? Eine hellige Meinung, ja.
Eigentlich erschreckend.
Ja, also, und du hast. Ja, ich meine, du hast einfach nichts über diese Erkrankung gewusst und hast auch, wie wir alle, gesehen, dass diese scheiß Erkrankung sich auch in deinem Zuhause schön eingenistet hatte.
Ganz aber richtig eingenistet, ja.
Ja, eben. Und das heißt, wie hast du auf ihn reagiert?
Ich habe manchmal wirklich ausgeschimpft, ne, weil ich dieses einfach nicht verstanden habe. So, ich habe gemerkt, dass er viel Tabletten gegessen hat, aber wie man hast du Rücken? Ja, wie gesagt, nicht zum Arzt gegangen. Ja, der muss Schmerzen gehabt haben.
Aber was hatte er denn tatsächlich? Also was
Prostatakarzinom ist letztendlich festgestellt worden und er ist da wäre heilbar gewesen. Weil die haben ihn ja obduziert und ich wollte das auch, ne, dass sie das machen. Mhm. Haben die mich hinterher angerufen, Prostatakarzinom, was heilbar gewesen wäre, ne?
Ja, ja, ja. Mein Vater hat es auch überstanden. Es haben viele Männer.
Das ist doch heute auch fast, ne? Aber er hat sich da so reingesteigert, er kommt nicht mehr lebendig aus dem Krankenhaus. Also, nee, will er nicht.
Aber er wusste ja noch nicht mal, dass er es hat, weil er sich nicht hat untersuchen lassen.
Genau, er wusste also gar nicht, was er hat. Er hat gemerkt, er ist krank und er wurde auch immer blasser. Man hat schon gesehen, dass mit ihm was nicht stimmt, ne?
Ja, aber es kann ja auch an der Depression gelegen haben, ne?
Auch, ja. Aber ich hatte auch hinterher wirklich, ich konnte ihn nicht mehr drauf ansprechen, weil ich dann böse geworden bin, ne? Wenn er so, lass mich in Ruhe. Mein Gott, bitte.
Ja.
Nee, hat er nicht gemacht. So, und dann bin ich hinterher auch manches Mal ein bisschen krantelig geworden, muss ich tatsächlich zugeben. Tut mir heute fürchterlich leid, wirklich ganz, ganz, ganz doll leid.
Glaube ich.
Aber wenn man da so drin steckt, man ist ja auch nur ein Mensch, ne?
Ja, das, und du hast es ja auch nicht besser gewusst. Also wenn du gewusst hättest, dass er krank war, dann hättest du ihn ja nicht angeschnauzt. Das sage ich ja auch immer über meine Mutter, wie ätzend ich auch, also die war ja total ätzend und eiskalt immer zu mir und deswegen habe ich auch mich dann lieber nicht in ihrer Gegenwart aufgehalten. Und ich war sicherlich auch als Teenager auch nicht freundlich zu ihr. Alter, wenn ich aber doch gewusst hätte, dass sie krank war, ich finde doch niemanden scheiße, der krank ist. Ne?
Nee, und natürlich nicht, nein.
Aber wir haben es nicht besser gewusst, Gabi. Und deswegen,
wir haben es nicht besser gewusst. Nee. Und wie gesagt, ich fand halt immer nur, dann habe ich nur gesagt, jetzt geh dir doch Hilfe holen, verdammt nochmal, das kannst du doch, ich soll ihn in Ruhe lassen. Naja, dann habe ich ihn hinterher halt in Ruhe gelassen, weil ich ja wusste, welche Antwort kam. Ne?
Und hast du
ich habe gewusst, das endet in einer Katastrophe, aber nicht in so einer Katastrophe. Ich habe immer gehofft, irgendwann kriege ich einen Anruf, wenn mal dein Mann ist umgekippt, wir mussten ihn ins Krankenhaus bringen. Wäre für mich die beste Lösung gewesen.
Ja, eben, dann hätte er ja mal
endlich hingekommen. Ja, hingemusst. Ne, ich habe das so oft gesagt, ne, boah, ich sag, was wird am liebsten wäre mir, wenn die irgendwann, dann wird der ohnmächtig, weil er vor Schmerzen oder was und der muss ins Krankenhaus. Mhm. Ist leider nicht passiert.
Scheiße, Und hast du nicht auch gesagt, dass er irgendwann relativ viel auch getrunken hat?
Ja, die letzte Zeit hat er extrem viel. Ich meine, wir waren beide Feiermenschen, also ich sowieso, ganz klar. Ne? Wir haben immer ganz gerne mal Wände eingenommen, um das mal so auszudrücken.
Ja.
Aber der hat wirklich täglich und richtig viel getrunken zum Schluss, aber richtig viel.
Was man auch sich erklären kann, ne? Der wollte die Sachen irgendwie betäuben, dass er nicht drüber nachdenken muss wahrscheinlich und das nicht so alles spüren und fühlen.
Ja. Das war schon sehr extrem.
Ja, und ihr wart ja, irgendwann hattet ihr doch beide aufgehört zu arbeiten, richtig? Ihr wart dann beide in Rente, ne?
Und zwar ging es darum, ich konnte 2 Jahre eher in Rente gehen, weil ich einen Schwerbehindertenausweis hatte. Und ich hatte ja schon 47 Jahre zusammen, dann hatte ich kaum Abzüge.
Ja.
Und dann haben wir das so gemacht, das haben wir noch gemeinsam besprochen. Der Roland hatte noch ein Jahr verlängert, weil ich ja noch arbeiten war und dann bin ich zum 1. Juli in Rente gegangen und er wäre dann im Dezember. Und wir haben das gemeinsam so beschlossen, weil unsere Mütter langsam schwächelten, dass ich mehr Zeit habe für die alten Damen.
Ja.
Also Rolands Mutter fing an zu schwächeln, meine Mutter fing an zu schwächeln. Mhm. Ja, und da musste natürlich mal spontan hin. Von der Arbeit geht halt schlecht, ne?
Ja, ja, klar. Und das war dann 2023?
Nee, 24. Das habe ich im Februar habe ich den Antrag gestellt. Ich hatte das mit meiner Chefin auch so abgesprochen, dass ich also bis zum 1.7. dann im Krankenstand bin, weil sie dann eine Vollzeitkraft für mich eingestellt hatte. Mhm. Das war aber auch so abgesprochen. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass wir da Stress hatten oder so. Ja, und dann war ich praktisch zu Hause und konnte mich um die beiden Damen kümmern.
Ja, und aber auch Roland hatte auch die Aussicht darauf, dass ihr dann ab demnächst beide.
Ja, wir hätten uns ein richtig tolles Leben machen können, ja. Ja. Naja, und dann waren wir ja noch bei meiner Tochter zum Geburtstag, da waren wir noch eingeladen und wir wollten eigentlich nichts trinken, aber dann hat er dann doch, haben wir doch ein Weinchen getrunken, haben wir das Auto natürlich stehen lassen und mein Schwiegersohn hat dann meinen Mann am nächsten Tag abgeholt wegen dem Auto und da hat er dann zum John gesagt, boah, sagt er, bin ich froh, dass du jetzt in meiner Familie bist, dann habe ich wenigstens jemanden, der sich um meine beiden Mädchen kümmert. So, das war im März, Ende März, da hat sich doch keiner Gedanken drüber gemacht, ja, und Mai war er dann nicht mehr da, ne.
Aber da hat er ja, dieser Satz wird deinem Schwiegersohn ja auch erst im Nachhinein aufgefallen.
Ja, natürlich, als der mir das gesagt hat, jetzt habe ich erstmal einen Sinn, was der damit meinte, erstmal hat das erstmal alles einen Sinn gegeben, ne. Ja, also das war schon, im Nachhinein denke ich, okay, da hat er das schon praktisch ange, ja.
Ja, hat er schon drüber nachgedacht. Und vor allem, ja, du sagst ja auch, geplant, man, ja, das wird sich gleich aufklären, dass auch dieses Jahr Verlängerung bei ihm auch einen Grund er gemacht hat. Ne?
Ja.
Da
ja,
kommen
ja
wir gleich noch drauf. Also er muss da schon wirklich eine Weile drüber nach. Also es muss ja eine Weile in seinem Kopf gewesen sein schon.
Ja, 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 ja. Das war geplant ohne Ende. Der Abschiedsbrief war auf der Arbeit geschrieben, nicht zu Hause. Und ach, das war von langer Hand geplant. Und er hatte ja am 3.5. ist das ja passiert, am 5.5. hat er ja Geburtstag gehabt. Wir hatten die Koffer unten. Wir wollten mit unseren besten Freunden nach Berlin fahren, seinen Geburtstag da feiern. Er hat uns noch 14 Tage vorher gesagt, in welchem Lokal er mit uns auf jeden Fall essen geht. Und wir machen uns eine tolle Zeit. Ja, dazu ist es dann nicht mehr gekommen.
Ja, ja, irre. Und ich muss es wieder sagen, ich habe es schon mal auf Instagram, glaube ich, mehrfach in der Story gesagt. Also, ich ärgere mich immer, wenn ich in irgendwelchen, ich höre sehr viele True Crime Podcasts und so, wenn da es immer heißt, wenn da ein Todesfall vorgekommen ist und dann heißt es immer, die Polizei schließt einen Suizid aus, denn der Verstorbene hatte ja noch Pläne gemacht.
Ja,
also
gut, kann das Blödsinn, ne?
Ja, völliger Blödsinn. Ja, wie natürlich kann das ein Beweis oder ein Beleg dafür sein, dass derjenige sich auf gar keinen Fall umgebracht haben kann?
Ja, die wiegen ja nur ihre Angehörigen in Sicherheit. Das ist alles andere.
Wie
ja
viele von unseren Angehörigen, von den Verstorbenen, haben eben gerade noch Pläne gemacht. Und ich glaube sogar noch nicht mal, dass es nur ist, dass die uns in Sicherheit wiegen wollen, sondern dass die schon auch, das ist so, das ist dieses mit Efeu bewachsene Haus, was ich immer beschreibe. Mhm. Wenn so eine Depression, muss man sich vorstellen, wie so ein Haus, was eben wirklich völlig überwuchert ist mit Efeu. Und es ist ein ganz kleines Fensterchen irgendwo, was noch nicht überwachsen ist. Ja, und das ja ist der originale, gesunde Mensch. Und dieses ja kleine Fensterchen, das versucht bis zum Schluss irgendwie an diesem normalen Leben festzuhalten, aus der Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch irgendwas finden, was sie ja am Leben ja halten kann. Und deswegen glaube ich nicht nur, dass es eine Maskerade oder dass die so tun, als würden sie noch Pläne machen, sondern ich glaube, sie machen es wirklich,
wollen sie auch,
um
ja
irgendwie ein Packend zu kriegen, am ja Leben bleiben zu können. Ne?
Ja,
also
ja.
Und deswegen ist das wirklich gar kein Beleg für irgendwas oder auch nichts, wo weswegen man sich in Sicherheit wiegen kann. Ja, der macht nee ja auch Pläne, dann bringt er sich ja auf keinen Fall um.
Nein, ach, ist ja Blödsinn. Nee, nein. Ja. Nur weil ich so traurig finde, ey, wir konnten über alles reden, über alles, wirklich. Ne? Und da hat er mich nicht mehr mitgenommen. Da hat er mich voll ausgeschlossen. Da hat er nicht ein Wort drüber verloren.
Nee, und das Erschreckende ist ja auch, weißt du, bei Männern ist das ja leider bis heute auch so, dass die denken, sie dürfen keine Schwäche zeigen, ja, sie nicht über Gefühle reden und so. Aber ich meine, der scheint ja auch behütet und auch ja emotional gut aufgefangen, aufgewachsen zu sein. Also ja, er hat ja jetzt, sagen wir mal, nicht gelernt, dass man als Mann immer nur die Arschbacken zusammenkneifen muss und so, sondern das macht ja den Eindruck, als wäre er auch, hätte er auch durchaus weiche Seiten ja
gehabt. Doch, hat er auch gehabt, ja. Der konnte auch Tränchen verdrücken und ja, doch, ja.
Und deswegen macht einen das umso trauriger, dass er da ja irgendwie dann, dass die Krankheit ihnen offensichtlich hat glauben lassen, nein, oder
ja,
du musst genau die Klappe halten. Ich weiß es
ja
nicht.
Und auf dem Geburtstag von meiner Tochter, da haben die ja noch Pläne gemacht. Die Männer wollten sich zusammen einen Anzug kaufen, weil meine Tochter hat im September geheiratet. Ne? Roland wollte sich auch noch mal einen neuen Anzug maßschneidern lassen und all sowas. Ne? Ja. Haben die sich noch drüber unterhalten? Ja, gab keinen Anzug mehr.
Ja,
ey. Ja, ich meine.
Und ich denke immer, da haben wir im letzten Gespräch auch schon drüber gesprochen, das, was einen wirklich am meisten, was am schwersten für uns Zurückbleibenden auszuhalten ist, ist dieses, wie einsam die innerlich gewesen ja sein müssen. Ne? Oh, guck mal, der ja wird ja gewusst haben, in dem Moment, dann sprechen die über den Anzug und innerlich weiß er, wahrscheinlich werde ich da nicht mehr am Leben sein. Aber er kann es mit niemandem, also aus seiner Sicht konnte er das irgendwie mit niemandem, nicht mit dir, mit niemandem.
Hat er nicht, keiner. Aber auch seinen besten Freund, nichts, gar nichts, 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 nichts.
Ja. Und wie einsam die sterben, ne? Es ist so schlimm. Und sie hätten ja 1000 Leute um sich gehabt, mit denen, die ihnen gerne, mehr als gerne geholfen hätten.
Natürlich, sie natürlich.
Und, so. Und ja dann vereinsamen die, also innerlich. So
innerlich, genau, finden, genau.
Ja, ja. Und treffen ja dann schon diese fürchterlich einsame, ja schreckliche Entscheidung. Ne? Ja. Aber auch da, dann sitzt ihr da auf gepackten Koffern und.
Ja.
Also, dann fragt man sich aber, oder fragst du dich das nicht, warum dann in dem Moment? Warum? Warum?
Ja, er hatte mir im Abschiedsbrief auch geschrieben, also er kann nicht mehr mithalten, er kann nicht mehr. Also ich denke mal, dass er wirklich auch schwach war und also ihm muss es ganz gruselig, ganz fürchterlich gegangen sein. Ja. Ja, ihr muss es richtig.
Ja, okay, und dann so ein Wochenende vor der Brust, dann mit Halligalli und mit Action und mit Unternehmen.
Ja, aber bei uns ist Halligalli, wenn wir unterwegs waren.
Ja. Ja, aber vielleicht hat er auch befürchtet, dass er nicht mehr schafft, sich das zu verstecken, sein Inneres.
Ja, wahrscheinlich, dann hätten wir ihn alle gefragt, was ist mit dir nicht in Ordnung, ja. Und,
ja, und dann hätte er sich erklären müssen, dann hätte er vielleicht nicht gewusst, was soll er sagen und...
Oh. Ja, das stimmt. Schrecklich. Ja, das stimmt.
Ja, das heißt, was ist letztendlich passiert?
Ja, gut, ich bin dann, das war ein Donnerstag, ich war noch mit meinen Mädels unterwegs und kam dann lustig nach Hause und hab meinem Mann wie immer in die Ohren zugeblubbert, was wir so alles gequakert hatten unter Frauen und was hier, der eine hat dieses, der andere hat jenes. Und er war relativ ruhig und hat Fußball geguckt, also BVB war ja nun mal sein Verein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du weißt was, ich gehe jetzt ins Bett, ich bin total müde, ich war vormittags auch noch arbeiten, war ich arbeiten oder weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, war ich nicht mehr. Und morgen machen wir uns einen schönen Tag, dann gehen wir schön essen, machen unsere Köfferchen fertig und dann kommt ein tolles Wochenende. Und habe ich ihm noch einen Kuss gegeben, ich sage tschüss, bis morgen. Ja, tschüss. Ja, und dann bin ich ins Bett gegangen. So. Und ich habe immer mit Europax geschlafen, weil er sehr geschnarcht hat. Ja, zu der Zeit konnte ich fantastisch schlafen, wirklich. Und dann werde ich morgens wach und denke, irgendwas stimmt ja nicht. Die Schlafzimmertür war zu dunkel. Ich denke, wieso ist das Bett denn nicht? Weil ist der zum Arzt gegangen? Hatte ich so gedacht, der ist bestimmt zum Arzt gegangen, der ist nicht da, ne? Bin ich aufgestanden, gehe dann ins Wohnzimmer und sehe da so ein kleines Kästchen liegen. Da ist eine Brieftasche drauf, die EC-Karte, sein Dienstausweis, auch eben alles so. Und obendrauf lag da ein Briefumschlag mit Gabilein drauf. Und ich pack den noch so und schüttel den und denke, ach, hat der dir Geld reingetan? Sollst du dir Schuhe kaufen? So, ne? Und dann denke ich, sag mal, wo ist denn der? Dann gehe ich in die Küche zum Kaffee kochen und guck so aus dem Fenster, auch aus dem Balkon. Ja, und dann sitzt er dann da. Und der hat sich aber so hingesetzt, dass ich die Balkontür nicht aufbekam, nur ein Stückchen. Und die Fliegengittertür ging dann halt nicht, nur so ein Stückchen. Und dann habe ich so, ey, habe ich den angeschaut? Ich sag, bist du hier eingeschlafen oder was ist los? Ja, und dann fiel die Hand dann runter. Ich denke, ach du Scheiße. Und dann habe ich das Blut gesehen. Naja, dann habe ich natürlich erstmal einen Krankenwagen gerufen. Ich bin ja nicht vom Selbstmord ausgegangen. Ich habe gedacht, der ist ohnmächtig geworden, hat sich den Kopf gestoßen oder so. Das war immer noch mein. Naja, und dann habe ich den Brief aufgemacht. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße. Ich denke, das darf nicht wahr sein, ne? Genau wusste ich es ja immer nicht. Die Krankenwagen, der war auch relativ schnell da und die kamen dann auch zu mir und haben dann gesagt, ist ja mal ein Polizist. Ich sage, ja. Dann habe ich so gesagt, der hat sich erschossen, ne? Ja. Oh Gott. Die Knarre lag unterm Stuhl. Ja, dann war natürlich erstmal.
Das muss doch auch jemand anders gehört haben. Ich meine, so
ja, ein Schuss. Tatsächlich, die Todeszeitpunkt ist irgendwo zwischen 1 und nachts und 10 Uhr morgens. Es hat gescheppert. Die Hülse ist auch tatsächlich bei dem Nachbarn im Fensterrahmen reingegangen. Aber da hat sich keiner Gedanken mal gemacht. Da hat einer gedacht, da kommt ein Gewitter oder so. Ne? Wir mussten auch das Fenster ersetzen. Das war ja kaputt, da war ja ein Loch drin.
Wahnsinn, dass so ein Kavums hat sowas.
Ja. Mhm. Ne? Und Knall haben alle gehört, nur ich nicht, weil ich ja tief und fest am Schlafen war.
Ja.
Aber da hat sich kein Mensch was bei gedacht.
Nee, da kommst wirklich du ja auch nicht drauf.
Nein, natürlich nicht. Ne?
Oh Gott, wie furchtbar.
Ja, und dann habe ich erstmal hier unseren besten Freund angerufen. Er geht am Telefon, die waren ja auch in Vorbereitung für unsere Reise. Also, was willst du denn jetzt schon am frühen Morgen? Ich sag, Georg, du musst kommen. Der Roland ist tot, ne? Der war innerhalb von 5 Minuten bei mir. Der ist sofort da gewesen, ja. Und wie du das schon sagtest, die haben so lange für den Roland gebraucht, dass sie diese Leichenschau tatsächlich auch zu Hause gemacht haben, ne? Auf unserem kleinen Balkon. Also das hat Ewigkeiten gedauert, bis der Krankenwagen mit dem Roland weg war. Und ja, dann kam natürlich die Kriminalpolizei und das waren zwei ganz junge Kollegen von meiner Tochter auch, die sind auch befreundet. Als die Nachricht reinkam und die haben den Namen gesehen, die hätten schon Feierabend gehabt, die haben sofort gesagt, da fahren wir hin. Die haben gesagt, nee, da braucht kein anderer oder so, wir kennen den, die kannten ja meinen Mann auch und die Sassi. Ja. Ja, und die waren wirklich auch unglaublich nett, also ganz im Ernst. Also in der Zwischenzeit hatte ich allerdings auch eine Pille bekommen, damit es mir besser geht.
Oh Gott, ja.
Aber ja, und die sagten dann zu mir dann auch, soll ich jemanden anrufen? Ne? Na, ich sag, meine Tochter ist im Urlaub mit ihrem zukünftigen Mann. Und das wussten die aber auch, ne? Die kannten sich ja auch, ne? Ja, sollen wir die denn anrufen? Oder nee, habe ich gesagt, bitte nicht. Ich wollte denen den Urlaub einfach nicht versauen. Wie man dann denkt in der Zeit, ne?
Ja, ja, ich weiß.
Ja. So, aber der junge Polizist, der hatte mir dann auch erzählt, dass er also auf jeden Fall eine Obduktion machen lässt. Und ja, ich sag, da bin ich auch sehr mit einverstanden, gerne, ne? Da haben sie natürlich die Leiche erstmal mitgenommen, ne?
Und ja, und haben dann doch deine Tochter informiert, da haben wir schon.
Ja, und dann der junge Mann, der hatte dann, oh, der hatte ja dann Feierabend danach, der hat ja praktisch nur nochmal meinen Fall, weil die halt befreundet sind. Und hat gesagt, das kann ich nicht machen, das sind Freunde von mir, wenn ich der nicht Bescheid sage, die spricht nie wieder ihr Leben mit mir. Ja, und dann hat er dann doch erstmal den John angerufen und der hat dann meiner Tochter ganz vorsichtig beigebracht, die ist aus alle Wolken gefallen. Die waren in Dubai, die haben den nächsten Flieger nach Hause genommen.
Ja.
Ja. Die waren am nächsten Tag bei mir. Aber und ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich war, mein Kind in den Arm schließen zu können.
Das glaube ich, ja. Aber was waren überhaupt deine Gedanken? Ich meine, du hast ja mit nichts gerechnet und du hast, wie du ja schon geschildert hast, im ersten Moment gar nicht kapiert, dass es ein Suizid war.
Nee, ich war total durcheinander. Ja. Ich kann ja noch nicht mal gar nicht sagen, was ich alles... ja, dann hat hier der Georg, der hat mich dann mitgenommen, zu sich erstmal kommen, sagt, wir kommen jetzt erstmal zu mir, kommen wir erstmal runter. Ja, dann habe ich meinen Bruder angerufen, dann bin ich zu meinem Bruder rüber, wir wohnen alle so ein bisschen eng zusammen. Ne? Ja, der war natürlich auch aus alle Wolken gefallen, das ist ja ganz klar. Ne? Ich konnte überhaupt nicht, ich konnte nicht denken, ich habe da gesessen wie, ja. Das war fürchterlich. Also ja, und dann haben die gesagt, wolltest du nicht hier schlafen? Nee, habe ich gesagt, ich gehe nach Hause. Ich muss nach Hause. Ich wollte auch irgendwann mal meine Ruhe haben tatsächlich.
Ja, verstehe
ich. Für mich sein, ne? Ja, dann habe ich natürlich, ja, kam auch viel Besuch. Die kamen dann rüber und haben mich getröstet. Meine Nachbarin, die kam rüber und hat sich zu mir gesetzt und mit mir geredet. Also muss ich wirklich sagen. Ja, aber dann kam ja noch das Problem, wie sage ich das Rolands Mutter?
Ja,
dann habe ich Rolands Cousine angerufen. Wir verstehen uns wirklich super. Diese ganz, ganz nette Frau, auch mit ihrem Mann. Ja, die sind dann am nächsten Tag gekommen und dann sind wir zur Mutter gefahren. Die war ja auch schon 87. Ja, 87, ja. So, aber ich habe der Mutter nie gesagt, was passiert ist. Wir sind beim Herzinfarkt geblieben, weil das wollte ich der nicht noch antun.
Ja.
Das hätte die alte Frau überhaupt gar nicht mehr... Ja, und dann waren wir bei der Mutter. Mein Bruder hat meine Mutter informiert, ne? Da war ich ihm auch sehr dankbar, weil ich konnte das gar nicht, ne? Ging gar nicht. Und die hat sich so gefreut, dass wir auf einmal zusammen da erscheinen und dann, der Roland ist tot. Elisa, ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen so schreien hören. Die hat geschrien wie am Spieß. Die hat gezittert wie Espenlauf. Wir haben echt gedacht, wir müssen den Notarztwagen rufen, ne?
Ja.
Ja, aber dann ist die Cousine ist dann auch die ganze Nacht bei ihr geblieben. Ja, das war eben, ja, mein Bruder hatte dann halt meiner Mutter Bescheid gesagt. Und irgendwie ist die ganze Zeit wie im Film durchgelaufen. Ich weiß, ich kann mich an so vieles einfach auch nicht mehr erinnern. Nee. Meine Kinder haben alles in der Hand genommen. Wir sind zwar zusammen zum Beerdigungsinstitut, klar, aber die haben eigentlich das meiste gemacht, weil ich habe einfach nur unterschrieben.
Ja, ja, das verstehe ich.
Ich habe einfach nur unterschrieben. Naja, und meine Schwiegermutter wollte halt ihren Sohn nochmal sehen, ne?
Ja, und da denkt man ja, also du sagtest, glaube ich, der Bestatter war auch jemanden, den ihr kanntet, ne?
Zu ja, da arbeitet ein Bekannter von mir, ja, und die sind spezialisiert darauf, also auf Wiederherstellungskunst nennt sich das. Das hat einen bestimmten Namen. Rekonstruktion.
Ja.
Die sind darauf spezialisiert. Ne?
Aber auch da könnte ich mir vorstellen, das ist ja
abhängig. Nee, da sagte dann der Bekannte, weißt du was, ich frag mal, ob das geht. Ja. Wenn, dann sagt er mir Bescheid und es klappte. Wir konnten ihn sehen.
Aber die haben das auch. Wo hat er sich hingeschossen?
Im Kopf.
Ja, und dann ging das trotzdem. Kann man sich.
Ich meine, ich habe es gesehen, dass viel mit Wachs gemacht wurde, war ganz klar.
Ja.
Aber die haben das auch toll gemacht. Die nennen das Haus des Abschieds. Da hast du einen eigenen kleinen Raum für dich mit dem Gestorbenen, mit leiser Musik, mit Kerzen. Ja. Wunderschön, wirklich wunderschön. Und naja, schön in der Tatsache natürlich.
Den Umständen
so, ne? Ja, genau. Und der sah richtig gut aus. Der sah so friedlich aus, so. Ich hatte ja noch schön eins seiner Lieblingshemden mitgegeben und Jeans, damit er auch schick aussah. Und Der sah wirklich, als wenn der schlafen würde.
Ja, und das ist ja wirklich irre, ne? Also jemand, der sich in den Kopf schießt.
Ja, ja.
Da würde man ja niemals glauben, der friedlich aussieht.
Und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Ne, meine Tochter meinte, Mama, mach das nicht, tu dir das nicht an. Ne? Aber ich bin froh, dass ich ihn nochmal gesehen habe.
Das glaube ich.
Auch sehen konnte, dass er friedlich aussah, kein Stressgesicht hatte oder so.
Ja, ja, ja.
Er sah wirklich aus, als wenn er schläft. Ja. Mhm. Ich meine, ich habe das natürlich gesehen hier an den Schläfen, da wo die Haare sind, dass da mit Wachs gearbeitet und Schminke gearbeitet wurde. Mhm. So, aber meine Schwiegermutter war halb blind, die hat halt nicht mehr mitgekriegt.
Ja gut, die hat ja auch gar nicht danach geguckt, weil sie ja...
Nein, die hat nur die Hand von ihrem Sohn gehalten und hat mein Sohn. Aber ich war auch froh, dass ich ihr das wirklich ermöglicht habe. Wirklich, ich musste ihr das ermöglichen.
Ja, total.
Das ging nicht anders, ne? Hm. Dann haben wir beide das eben gemacht. Alle anderen wollten nicht. Ist auch in Ordnung, wenn man das nicht möchte. Ja. Aber ich bin wirklich froh, wirklich richtig froh, dass ich es getan habe.
Hm. Ja. Ja. Was hat der Abschiedsbrief für dich bedeutet? Hat der dir irgendwas erklären können noch? Oder
erklären, ja, nur dass er schwer krank war eigentlich, ja. Er hat dann halt auch noch geschrieben, er hat ja immer beste Ehefrau von allen zu mir gesagt. Auch noch reingeschrieben, er liebt mich über alles und ich soll ihm verzeihen. Ja, natürlich habe ich ihm verziehen. Was soll ich machen? Kann auf den Toten nicht böse sein. Und welche Musik er sich zur Beerdigung wünscht tatsächlich.
Ja, verrückt.
Ja.
Vor allem, die habt ihr dann ja auch noch gespielt, ne? Das war Karnevalsmusik, hast du erzählt.
Ja, aber das Karnevals, das war jetzt immer unser Lied für die Ewigkeit von den Räubern. Das war halt unser Lied, ne? Das war, wurde auch bei der Hochzeit, das war halt, und er mochte halt solche Musik auch. Und ein Lied hat er sich gewünscht von den Black Firs. Die letzte Rund, die habe ich aber nicht spielen lassen. Nee, das konnte ich meiner Schwiegermutter wieder nicht antun.
Oh Gott, ja.
Das habe ich ganz anders gemacht. Auf der Beerdigung waren ja Menschenmassen. Ja, es waren so viele Menschen da. Ja. Und meine Mutter sagte hinterher zu mir, mein Gott, Gabi, sagte, du hast so gut ausgesehen und so stark gewirkt. Ja, den Anschein erwecke ich wahrscheinlich immer, ne?
Ja, und innerlich hast du gedacht, du...
Ja, und die Polizei, die hat Spalier gestanden. Also das war, also da waren wirklich Freunde noch und nicht. Also ich schätze mal so um die 200 Menschen waren da.
Wahnsinn, ja.
Ja, und mit denen kann man ja natürlich nicht alles Kaffee trinken. Natürlich habe ich einen Kaffee trinken gemacht, obwohl ich da ja nicht so wirklich viel von halte. Aber du musstest das ja doch schon ein bisschen machen, ja. Und anschließend habe ich das dann so gemacht. Den engsten Kreis habe ich mitgenommen in unsere Stammkneipe. Da saßen auch schon viele Leute, die gewartet haben, die wussten das. Und dann habe ich eben von den Black Forest die letzte Runde, die geht auf mich, ganz laut gespielt und habe eine Lokalrunde gegeben und wir haben auf meinen Roland angestoßen.
Boah, da kommen mir ja, und ich kannte den Roland nicht, da kommen mir ja jetzt schon die Tränen.
Ja, ja, das habe ich dann so gemacht, ne, das war wirklich, weil das war einfach ergreifend, ne. So, und dann haben wir alle Glas gehoben auf dich, Roland, ja.
Unvorstellbar.
Ja, die Beerdigung, da, die war schon, ich war froh, als er da rundum war irgendwie, trotz allem.
Aber er beschreibt mal, was jetzt so die Tage danach, wie ging's dir? Also ich meine, was ist das Hauptgefühl? Also ich kann mich erinnern, dass es ist ja jetzt auch nicht vor nicht allzu langer Zeit schon wieder ein Suizid in meiner Umgebung passiert. Und ich habe tagelang, hatte ich immer nur den Gedanken, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Ja. Das war immer so mein einziger Gedanke. Man kapiert es im wahrsten Sinne.
Nein, man kapiert es nicht. Ich habe das auch, ich habe es nicht kapiert. Also ich habe mir gedacht, warum, was habe ich falsch gemacht, was ist passiert, warum hat er nicht gesprochen? Ich habe die Schuld auch wirklich bei mir gesucht, ne? Aber wirklich bei mir. Wo ich dachte, mein Gott, warum hat er denn nicht mit mir gesprochen? Und er hat immer zu mir gesagt, ach Gabilein, an meiner Seite wird es dir immer gut gehen. Ach. Ja, aber da hat er doch gelogen.
Da hat er gelogen, ja.
Der kann mich doch nicht so hin zurücklassen. So in meinem, aber ich fühlte mich auch, als wenn ich in Watte gepackt war. Ich habe vieles einfach gar nicht wahrnehmen können. Und dann gab es ja auch viel zu tun. Man musste die Rente beantragen, ich musste den Erbschein beantragen, ich musste dieses, ich musste jenes. Die Kinder haben mir eine neue Wohnung besorgt, ich musste die Möbel verkaufen, ich musste neue Möbel kaufen, ich musste mich komplett neu einrichten.
Ja, weil du wolltest da nicht bleiben, ne?
Nein, um Gottes Willen, nein, ich konnte das nicht. Nein, ich habe den auch in der Wohnung, ich bin ja im Mai ist das passiert und im August tatsächlich schon ausgezogen. Ich habe den da gespürt, der war bei mir.
Ja.
Der war in der Wohnung. Tut mir leid. Das hört sich vielleicht blöd an, aber der war da.
Nicht sofort. Ja. Nee, denn es gibt auch Hinterbliebene, die bleiben gerade deswegen in den jeweiligen Immobilien wohnen.
Ja. Aber nee, meine Tochter, die hat alles Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, hatte ich ratzfatze. Ne? So schön, ich fühle mich auch sauwohl hier. Also schön. Ist alles richtig gemacht, ja. Habe ich mir mein eigenes Reich halt wieder aufgebaut. Ne? Und irgendwie kam in der Zeit auch, man hatte mich nochmal angerufen wegen, auch von der Polizei, die Seelsorger oder so, ne, wollen wir mal und wollte ich nicht. Ne, ich habe gedacht, schaff's allein, ich brauche keinen, kriege ich hin.
Ja, das denkt man so, ne?
Ja, dann habe ich natürlich auch hier, meine Freunde waren dann alle da und dann bin ich im September mit meinen Mädels, sind wir 5 Tage nach Malle geflogen und das war wirklich Therapie. Wir haben am Strand gesessen, Eis geholt, Sekt geholt und haben gequakert. Ja. Aber es ging nicht nur um mich, jeder hat ja sein Päckchen in dem Alter zu tragen auch. Ne? So, wir haben, also, wir haben alle geweint, wir haben über alles geredet. Ich fühlte mich danach wirklich richtig, richtig gut, ne? Und meine Chefin hat mich ja dann wieder zurückgeholt für ein paar Stunden zum Arbeiten, wo ich ihr auch sehr dankbar für bin, dass ich ein bisschen Beschäftigung habe, ne?
Ja, ja, sonst wird man ja verrückt, ne?
Ja. Und eigentlich habe ich gedacht, ach Gabi, das Schlimmste hast du geschafft, dir geht es eigentlich relativ gut. Und jetzt wird das richtig schlimm, ne? Fast 1,5 Jahre danach, als wenn eine Dampfwalze mich überrollt.
Ja.
Ich kann das nicht anders erklären.
Ja, also, wie macht sich das bemerkbar?
Ja, erstmal habe ich mich sehr zurückgezogen. Schusselig, das Thema hatten wir ja schon mal. Und ich werde immer schusseliger.
Ja, aber das können wir auch nochmal ausführlicher beschreiben, weil man denkt ja tatsächlich, okay, was stimmt denn mit mir nicht? Aber das ist tatsächlich, sind Symptome eines Traumagehirns. Ne?
Ja, genau.
Und ich musste dich leider entmutigen. Also in meinem Fall hat das auch nie wieder aufgehört. Also da
ja, gut.
Ich meine, vielleicht liegt es auch an anderen Sachen, aber nee, es ist, auch die Konzentration ist
ganz schlecht. Ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Nee. Also ganz fürchterlich, ja.
Ich auch. Und ich habe früher so wahnsinnig gerne gelesen.
Ja, das kann ich immer noch tatsächlich.
Ja, ich kann es kaum noch. Also, weil ich mich kaum konzentrieren kann, ist wirklich schlimm. Aber ja, also das so ein traumatisiertes Gehirn, das hat, echt ganz schöne Ausmaße.
Ja, wie gesagt, ich habe mich dann sehr zurückgezogen und ich werde auch manchmal zickig, wo ich immer denke, Mensch, das ist doch gar nicht deine Art, so blöd zu sein, ne?
Ja, aber weil einem auch alles zu viel ist und auch zu anstrengend und auch zu banal. Und
für alle anderen geht das Leben weiter, aber für mich ganz anders, ne?
Ja.
Ich kann manchmal ich kann auch heute Abend nicht Silvester feiern gehen, das geht einfach nicht. Die ganzen Paare und da hat mein Mann früher gesessen. Nee, geht nicht.
Nee, genau, weil heute ist der 31.12., ne?
Genau, ist Silvester. Letztes Jahr bin ich noch zum Freund gefahren nach Österreich, das war sehr schön, da war ich ganz raus aus dem Umfeld.
Ja.
Ne, das werde ich auch nächstes Jahr wieder machen, tatsächlich.
Aber hast du Angst vor heute?
Nö, nee, tatsächlich nicht, nö. Der Sekt ist schon kalt, alles gut.
Oh, super.
Ich habe keine Angst davor. Nein.
Ja, und vor allem, du hättest ja auch Freunde, die du anrufen könntest.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber ich habe das für mich so beschlossen. Ja.
Ist aber auch mal, also so Außenstehende denken, weißt du, ich fahre ja Silvester auch alleine, ich bin auch alleine, aber auch gewollt und gewählt und so. Und vielleicht denken Außenstehende, oh, das ist aber sehr traurig. Nee,
manchmal muss
das auch sein, ne? Das tut gut. Nee. Und das ist,
ja, ich denke, genau ist das, ja.
Das muss mal sein. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Und wenn man immer nur in der Hinterhand Freunde hat, die man, wenn es gar nicht auszuhalten wäre, die man dann anrufen könnte, ne? Und das haben wir ja, das beruhigt einen dann so ein bisschen. Aber ja, ich meine, du bist so am Anfang noch 1,5 Jahre, genau. Und das, was dich hineinbricht, ist wirklich gar kein Wunder. Also
ja, und das habe ich gemerkt, dass ich immer denke, boah, scheiße, ey, du, das bist doch nicht du. Und viele haben ja dann auch so gesagt, du fragst ja auch immer, inwieweit hast du dich verändert? Ich würde sagen, gar nicht. Aber Freunde und auch meine Chefin sagte letztens, Gabi, wenn man dich beobachtet und du merkst das nicht, du bist so traurig.
Ja, klar. So,
ja. Und dann habe ich mir jetzt doch dann mal Hilfe geholt. Also ich war dann bei meiner Ärztin und die drehte sich dann so um und sagt, und wie geht's Ihnen so? Weil ich hatte so Bauchschmerzen, dann was anderes. Fang direkt an zu heulen. Oh, sagt sie, das wird aber Zeit, dass wir da was machen. Ne? Ja, da muss man sich natürlich die Finger wund wählen. Ne? Die haben ja sogar die Wartelisten geschlossen, ne? Dass man noch nicht mal mehr auf einer Warteliste kommt.
Aber du hattest Glück trotzdem.
Ich habe wirklich eine nette... Also ich finde die sehr nett. Wir haben aber auch erst 2 Mal Sitzungen gehabt. Die ist mein Alter, da bin ich schon mal sehr froh drum.
Ja.
Ne, dass die auch so, wenn ich der mal was erzähle, die ist in der gleichen Zeit aufgewachsen wie ich. Also da ist man sich ähnlicher, ne?
Ja,
und da bin ich jetzt tatsächlich in Behandlung und das werde ich auch durchziehen, weil meine Tochter sagt auch, Mama, du musst das aufarbeiten, das geht so nicht, ne? Und ich brauche keine Hilfe. wie eine große Gabi, ich krieg das doch so
Kunden
hin.
Wenn du Kunden hast und so, das unterschätzt man, ne?
Das unterschätzt man. Und wie gesagt, jetzt im Moment an manchen Tagen, boah, wie denke ich, was denn jetzt, wie so eine Welle kommt halt über mich rüber. Ja. Und dann habe ich auch so, ja, so wie so Panik und Zukunftsängste. Ja. Ja, klar, alleine alt werden wollte ich nicht, ne? Mhm. Und ich muss mir eigentlich um nichts groß Sorgen machen, außer, ja, wie kriege ich mein Leben auf die Kette?
Ja gut, aber da hast du jetzt ja schon einen guten Anfang gefunden. Mhm. So. Und das dauert lange. Klar, es ist bei jedem unterschiedlich, aber da darf man sich auch nicht von außen irgendwas sagen lassen. Ne? Also es dauert bei jedem so lange, wie es nun mal dauert. Und jeder macht das in seinem Tempo und jeder macht das so, wie es für ihn richtig und gut ist.
Ja.
Und aber das muss man auch erstmal lernen, dass man sich da nicht reinreden lässt oder so. Ne?
Ja, ja, ja. Weil aber wie gesagt, die hat dann auch eine mittelschwere Depression bei mir jetzt festgestellt. Ich würde mich nicht depressiv sehen, aber die fragen ja gezielt nach. Ne? Und die können ja aber mit den Antworten auch was anfangen, ja.
Gabi, und also wenn du es nicht wärst, das wäre verwunderlich. Also bitte nach allem, was da jetzt war und dann so plötzlich und so aus dem Nichts, also mehr oder weniger aus dem Nichts, dann findest du ihn auch noch und dann, also wirklich bei so einer großen Liebe, die man füreinander hat und so eine tolle Beziehung und das ist ja irre, was das für einen bedeutet. Ne?
Also ja, bei mir sind halt später rausgekommen, ne?
Ja.
So, Spätschäden.
Naja, spät. Also wie gesagt, du bist erst anderthalb Jahre danach. Und ich denke auch, deswegen spreche ich jetzt auch wirklich immer die Empfehlung aus, bitte sucht euch direkt von Anfang an Hilfe, auch wenn ihr glaubt, ihr braucht es nicht. Denn, also ich glaube schon, dass das bei mir eine Rolle spielt, dass ich auch 23 Jahre später immer noch wirklich, also, oder sagen wir mal, ich habe ja den Podcast angefangen, da war es 16 Jahre her, dass ich 16 Jahre später noch so unverarbeitet mit diesem Thema da stehe. Inzwischen muss ich sagen, diese 20 Jahre, ne, das war so eine Marke, da habe ich gedacht, auch so von einer unausgesprochen offiziellen Seite, als hätte man mir irgendjemand erlaubt, ey komm, 20 Jahre hast du jetzt getrauert und hast es so schwer mit dir rumgetragen, du darfst es jetzt gut sein lassen. Und jetzt merke ich so langsam, jetzt wird es besser.
Man kann es akzeptieren,
Ja, aber ich habe mich eben auch nie in Therapie begeben. Das muss ich dazu sagen. Und deswegen spreche ich das immer aus. Ich könnte mir vorstellen, ich hätte kürzer damit nur zu tun gehabt, wenn ich mir Hilfe gesucht hätte.
Wirklich, man muss aufarbeiten, ja. Das ist ja nicht nur das. Im Leben passieren ja auch viele andere Sachen, die man noch direkt mit aufarbeiten kann. Ne?
Ja,
eben. Wir sind ja nicht älter geworden ohne irgendwas.
Nee, eben. Also es kommt dann, dann kommt viel Scheiße noch oben drauf.
Genau.
Und irgendwann ist dann einfach alles ein bisschen sehr viel. Ja. Also deswegen Hilfe suchen. Und du warst jetzt auch erst zweimal da, aber kannst du beschreiben, was genau dir gut getan hat, diese beiden Male dahin zu gehen? Weil ihr seid ja sicherlich noch gar nicht in die Tiefe gegangen.
Nein, die hat jetzt erstmal meine Biografie, jetzt erstmal an. Und nach dem ersten Gespräch, da habe ich so zu ihr gesagt, wissen Sie was, ich habe das Gefühl, als wenn mir ein Stein vom Herzen gefallen ist.
Ja, weil du eine Instanz jetzt hast, wo du es alles lassen kannst.
Ja. Und wie gesagt, wir waren jetzt erstmal angefangen, ganz als klein Kind mit der Biografie und nächstes Mal dann im Erwachsenenleben. Mhm. Ja, und dann wird es dann so eine Traumatherapie werden, ne?
Ja, und das ist wirklich, also so eine Instanz zu haben, ist ganz wichtig.
Ja, ich bin auch froh, dass ich es getan habe. Ne? Ja. Ich bin ja dann immer, ach, lass mich in Ruhe, ich brauche keine Therapie, so ein Blödsinn. Ja, aber ich habe es ja jetzt selber gemerkt.
Ja.
Ohne Hilfe komme ich da nicht raus.
Nee, denn, also du scheinst ja ganz tolle und enge und wundervolle Freunde zu haben. Ja, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber mir geht es so, ich habe auch genauso Freunde. Ich tue mich schwer, das da rauszulassen, denn man will ja auch niemanden belasten. Ne? Du willst ja nicht deine Schwere dann anderen Leuten rüberschieben.
Ja.
Und deswegen ist eben so ein Therapeut oder so eine Therapeutin wunderbar. Da musst du kein schlechtes Gewissen haben. Da gehst du hin, lädst es ab und gehst wieder nach Hause.
Ja, das bringt ja nichts, wenn man da. Ich weiß, wir hatten letztens noch so zusammengesessen mit Freunden und da war auch eine Bekannte. Wir kannten uns halt so und die hat da dann so mitgekriegt, wie wir uns unterhalten, was wir vorhaben, welche Urlaube wir noch machen und dieses und jenes. Und die guckt mich dann so an und sagt zu mir, ach Gabi, dir geht's aber gut, ne? Ey, die war vollkommen entsetzt, ich bin so in Tränen ausgebrochen. Die hat's nicht böse gemeint, aber die wusste nicht besser damit umzugehen. Mir kann's ja gar nicht gut gehen, ne? Ja. Nee. Ja.
Aber ich finde, das ist auch nichts, was man gerne hört, ehrlich gesagt. So, weil, also, wenn mir das jemand sagen würde, würde ich mich total erschrecken und hätte sofort ein schlechtes Gewissen meiner Mutter gegenüber. Es ist so ganz schräg, aber ich würde denken, sehe ich wirklich so aus, als würde es mir gut gehen? Nein, mir geht's ja, also.
Nee, natürlich geht's mir nicht
gut. Das würde ja dann bedeuten, dass mir der Verlust nichts mehr ausmacht und das ist ja gar nicht so. Also, sowas würde bei mir dann sofort einsetzen.
Also, wenn man drüber weg wäre, ne?
Ja, und das wird man ja niemals sein.
Ich nicht, um Gottes Willen, nee. Aber also, ich weiß auch, ich bin einmal mit einer Freundin, also sind wir dann zusammen wieder im Urlaub geflogen. Wie ich am Strand saß und da sagt sie zu mir, was ist mit dir? Ich hab geheult, mir liefen die Tränen aus dem Gesicht, ne? Wirklich, also so stille Tränen, weißt du, die kann man ja nicht aufhalten, ne?
Ja.
Da habe ich zu ihr gesagt, oh Ella, mir geht's so gut und mein Mann ist tot. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, ne?
Ja,
das sind aber solche Momente halt, ne? Ja. Und die habe ich immer noch zwischendurch, dass ich einfach denke, scheiße, dir geht's gut und dein Mann ist nicht mehr bei dir.
Ja. Aber glaubst du, das würdest du auch denken, also du hättest exakt die gleichen Gedanken, wenn dein Mann an Krebs verstorben wäre?
Nee, natürlich nicht.
Aber
nein.
Warum ist das so? Aber warum?
Ja, warum ist das so?
Warum ist
ja.
das so?
Ja.
Das ist doch verrückt.
Man trauert ja, aber auch anders, wenn jemand so stirbt, glaube ich. Ich glaube hier, so wie als Suizidhinterbliebene, wir trauern anders.
Ja, das ist ganz, ganz
anders. Also ich weiß, mein Papa ist ja auch gestorben und da habe ich auch ganz doll getrauert, aber anders. Und irgendwann war er einfach nur noch eine liebevolle Erinnerung.
Ja. Ne? Ja, aber es ist ja wirklich irre, ne? Und ich komme da auch nicht, ich krieg da kein Packend. Warum das so, also das ist viel, viel komplizierter. Klar, es spielen natürlich ganz andere Dinge noch mit rein, wie Schuldgefühl und sowas alles und Mitleid, Mitgefühl und so weiter. Aber das ist doch irre, obwohl wir wissen, dass also in unseren Fällen jetzt sie dass die Vorerkrankung eben eine Depression war und dass sie aber letztendlich ja eigentlich an dieser Erkrankung gestorben sind, aber dass wir trotzdem mit diesem schlechten Gewissen, diese Schuldgefühle und dieses
das ganz
nicht
genau
in unseren Kopf will, weil sie halt durch ihre eigene Hand gestorben sind.
Ja, genau. Und da hat man einfach immer ein schlechtes Gewissen. Ja. Ist einfach so.
Nein, es ist einfach nicht, also es macht keinen Sinn. Es ist so absurd. Nee. Dass man das nicht geordnet kriegt. Und ich habe übrigens mal eine super interessante Erklärung gehört von einer meiner engsten Freunde ist Psychologin. Ja. Und die, weil es geht ja immer bei Suizidhinterbliebenen um diese Scheißschuldfrage, dieses Schuldgefühl.
Ja.
Und die hat es mir so erklärt, und zwar diese ganzen Gefühle, die wir nach einem Suizid haben, sind ja für uns nicht handelbar irgendwie. Und für das Gehirn ist das viel einfacher, eine Schuld zu akzeptieren oder das als Schuld einzuordnen. Das ist für uns logisch, das macht für uns Sinn, das kann das Gehirn, das zu interpretieren als Schuld.
Ah ja, ja
und
gut.
Okay. Weil alles andere, wenn man das jetzt nicht, wenn du da kein Label dran machen kannst, nicht dieses Schuldlabel, dann bleibt man so zurück mit, ich kann es nicht einordnen, ich kriege es nicht gegriffen.
Ja.
Und das ist das, deswegen macht das Gehirn das mit uns, dass das uns die ganze Zeit einredet, ja, also gut, vielleicht seid ihr nicht die Hauptschuldigen, aber vielleicht habt ihr...
Genau, immer dieses Aber noch.
Ja, genau. Also, und das ist ja irgendwie, erscheint ja logisch, ne, dass das so ein Trick des Gehirns ist oder ein Coping-Mechanism, also so ein Verarbeitungsmechanismus des Gehirns irgendwie.
Ja,
das erschien mir logisch. Aber eben diese Schuld, hast du die bis heute?
Manchmal ja. Ja, also im Grunde genommen, mir tut es einfach nur noch. Ja, also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hätte ich vielleicht doch anders handeln können.
Ja, aber nein, hättest du nicht.
Nee,
und er
hätte
ja,
nicht.
Also selbst wenn du gewusst hättest, dass er Depressionen hat, er hat dir ja gar keine Chance gegeben.
Nein.
Er ist nicht zum Arzt gegangen. Du hast so auf ihn eingeredet, ja, okay, du hast vielleicht nicht gewusst, was wirklich mit ihm nicht stimmt, aber trotzdem hast du ihn gebeten, zum Arzt zu gehen, noch und nöcher. Und er hat dir gar keine Chance gegeben.
Nee.
Und er hat dir auch dahingehend keine Chance gegeben, dass er dich nicht an seinem Seelenleben hat teilhaben lassen. Also.
Nee.
Du trägst keine Schuld.
Ja, aber trotzdem, ich glaube, da kommt man nicht so bei rum.
Nee.
Also ich denke, man hätte vielleicht anders handeln können, hätte ihm einfach mal im Arsch getreten, hätte ich das mal gemacht, wäre ich mal hartnäckiger gewesen,
aber,
bösartiger manchmal und hätte gesagt, und jetzt komm. Aber der hätte mir doch, gesagt, jetzt ist aber gut.
Ja, eben lass mich.
Ja, natürlich, klar.
Ja, und du hast auch im letzten Gespräch hast du auch gesagt, und das verstehe ich auch so gut, dass man das. Also ein Teil des Gehirns das denkt, nämlich, wir hatten doch alles, uns ging es doch gut.
Ja.
Und ihr hattet eure arbeitsfreie Zeit vor euch. Ihr hattet doch alles. Warum bringt der sich dann um? Ja, ja, weil er krank
war. Wir hätten uns nur so ein schönes Leben machen ja, können, eben. Ehrlich.
Und, aber ja. Ne, und da habe ich auch gekontert quasi mit dem Satz, ja, das würdest du aber auch nicht denken, wenn er an Krebs gestorben wäre.
Nein, ne? Natürlich nicht.
Auch da, aber da und daran siehst du, wie schwer krank er war.
Ja,
dass er sich trotz allem, was für eine tolle, was für ein tolles Leben ihr hattet, was für eine Liebe ihr hattet, was für eine tolle Aussicht ihr noch auf den Rest eures Lebens
hattet. Ja,
hat
genau
alles
so.
Nichts, hat keinen Unterschied gemacht.
Nee, er wollte nicht mehr.
Er konnte nicht mehr, sagen wir mal so.
Nee, er konnte nicht mehr, genau.
Er hat ganz sicher gewollt. Ganz sicher hat er gewollt.
Ja, da gehe ich mal von aus, klar.
Ja, aber hat nicht mehr gekonnt.
Nee, nee, leider nicht. Leider nicht, ja.
Wirklich. Es ist so unendlich traurig einfach.
Ja, ne? Ja. Wirklich.
Ja, und ich meine, wie ist dein Umfeld heute? Also hast du, weil, ich meine, wirst du heute von deinen Freunden noch gefragt, wie es dir heute mit dem Suizid geht? Oder fragt dich eigentlich auch keiner mehr? Und denken die oder hoffen die, dass du von dir aus drüber sprichst?
Ja, ich denke mal, also die, so richtig, wir reden viel über den Roland, sehr viel.
Ja, gut, aber, eben
jetzt, aber nie
über dich.
Über seinen Suizid, nee, eigentlich eher weniger. Nee. Aber ich mache ja auch immer so, als wenn ich drauf bin, ne?
Ja, und da haben wir beim letzten Mal auch
drüber. Und wenn ich merke, es geht mir nicht gut, dann verziehe ich mich, dann gehe ich weg, ne?
Ja. Gut, ich meine, da hat ja jeder seine eigene Strategie. Ja. Das ist ja auch dein gutes Recht und so. Aber ich glaube, dass wir manchmal unserem Umfeld helfen würden und eher einen Gefallen tun würden. Also weißt du, wir sagen ja immer nichts, weil aus besagten Gründen, habe ich ja gerade schon gesagt, weil du, wir wollen unseren Freunden ja nicht unser Schulterblei auch noch rüberschieben, dass die sich dann auch noch schlecht fühlen.
Genau,
so.
Wir machen das
aus Rücksicht und aus so aus Vorsichtsmaßnahmen, aus rücksichtiger. Aber ich glaube, dass die manchmal froh wären, wenn wir reden würden. Weil dann hätten sie eine Chance, darauf zu reagieren. Dann hätten sie eine Chance, irgendwie Anteil zu nehmen. Weil die sind ja hilflos. Ne? Die wissen nicht, okay, dürfen sie das jetzt von sich aus ansprechen? Fangen wir dann möglicherweise an zu weinen? Da haben sie vielleicht dann auch Angst vor, was ich ja auch total verstehen kann, dass man das hat. Aber ich denke einfach, dass wir diese Rücksicht manchmal ein bisschen beiseite lassen sollten und von uns aus doch das Thema eröffnen, weil da sind die, glaube ich, eher dankbar. Vor allem, weil sie dann ja auch lernen, sie dürfen auch schwach sein, ne?
Ja, ja, klar. Naja, ja, aber ich will dann keinen zur Last fallen, ne? Krass, und dann denke ich, komm, dann verzieh dich lieber, bevor du in Tränen ausbrichst und die dich ganz entsetzt angucken und dann gehe ich einfach.
Ja, aber
ist vielleicht auch nicht richtig, ich weiß.
Ich verstehe es, aber ich mache es genauso, Gabi. Aber ich glaube, es ist nicht richtig.
Eigentlich. Nee, wahrscheinlich nicht. Ist auch ungerecht den anderen gegenüber. Die wissen ja gar nicht, warum ich auf einmal so doof bin, ne?
Nee, genau. Und im schlimmsten Fall beziehen die das auch noch auf sich. Ja, das kann
ja,
auch.
Ja, genau. Die wissen ja gar nicht, warum ich im Moment so blöd bin oder so. Ja. Ja, du hast vollkommen recht. Muss ich noch dran arbeiten.
Ja, es ist schwer, ne? Aber Kommunikation ist letztendlich, ich meine, wir sehen es auch an Roland und wir sehen es auch an meiner Mutter. Kommunikation ist letztendlich immer das A und O, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, wenn das dann aufhört, wird es irgendwie schwierig, ne? Ja. Was macht denn die Art, wie er sich umgebracht hat mit dir?
Ach, also ich stelle mir das immer so vor, der hat hier alle Türen geschlossen, setzt sich auf den Balkon, raucht sich in aller Ruhe noch eine Zigarette und haut sich die Kugel im Kopf. Wie einsam und alleine und wie brutal. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also, ich finde das so schlimm. Nee. Das ist ja überhaupt so ein sanftmütiger Mensch, dass der überhaupt so mit sich umgeht.
Ja, das ist auch immer das, was mich so erschreckt an diesen brutalen, an diesen harten Methoden. Ja, denke ich auch. Aber dann denke ich auch immer, das ist vielleicht auch noch so eine, das ist eine Erklärung, wie die sich selber empfunden haben. Das ist eine Bestrafung gegen sich selbst nochmal.
Ja. Also, ach. Aber dann, der sitzt da und macht sich die und hat noch in Ruhe eine geraucht. Da war noch eine Zigarette drin in dem Aschenbecher. Wo ich denke, ah, Mann, ey. Warum ist der nicht zu mir gekommen? Hat mich wach gemacht. Hat gesagt, ey, mir geht's nicht gut, du musst mir helfen.
Ja, eben. Das ist doch das Verrückte. Ja, dann denkt man, ja eben, sie hätten doch, du warst nebenan gelegen quasi.
Ja,
der hätte noch nicht mal telefonieren müssen. Aber auch da, also ich habe die Erkrankten, die Suizidversuche überlebt haben, habe ich mehrfach gehört. Es ist halt Also die haben keine, die Wahrnehmung, die haben, ist so getrübt und so verfälscht. Mhm. Und die haben so einen Tunnelblick. Ja. Und am Ende dieses Tunnels ist ein Licht. Und das ist aber leider das völlig falsche Licht, nämlich das ist der Suizid. Und die sehen nichts anderes mehr. Ja. Die sehen nur noch, okay, das ist mein einziger Ausweg.
Ja.
Und der hat vielleicht gar nicht mehr groß über dich nachgedacht. Der hat nur noch, okay, ich mach das jetzt.
Ich glaube, wenn die das so weit sind und das machen, dann denken die wirklich nur noch an sich und nicht. Ja. Weil er hätte ja wissen müssen, was auf mich zukommt. Er war Polizist, der hat solche Sachen ein paar Mal schon erlebt, ne?
Ja, aber das kreuzt dir in Gedanken nicht mehr.
Das kreuzt, nee. Nein. Und der hat ja immer zu mir gesagt, ach Gabi, du hast ein Gemüt wie ein Fleischerhund, ne? Das war immer so, ne? Weil ich immer diejenige war, die immer, boah. Ich war halt mental wahrscheinlich auch viel stärker als er, ne?
Ja.
Ja, aber solche Sachen, das sind ja nun mal keine Kleinigkeiten, ne?
Nee, aber das ist ja wirklich irre, weil, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, du hast ja verraten, dass er seine Pensionierung ein Jahr nach hinten rausgezögert hat.
Genau, der hatte noch einmal ein Jahr verlängert, weil sonst hätte er ja keine Waffe mehr gehabt.
Ja, das ist deine.
Die hätte er ja abgeben müssen. Das war unter anderem auch ein Grund. Mhm. Weil ich habe noch zu ihm gesagt, wieso verlängerst du? Der hat schon zweimal verlängert tatsächlich. Ich sage, warum verlängerst du denn? Du hast doch eh keinen Bock mehr. Bleib doch zu Hause. Du hast doch eine gute Rente. Ne? Mhm. Ach nö, sagt er, wenn du dann auch nicht da bist. Ne? Ja, gut.
Du glaubst, es war wegen der Waffe?
Das war wegen der Waffe, ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
Boah, und daran siehst du ja, wie lange er das schon im Kopf hat. Ne?
Ja, ja, ja. Das war, sonst hätte er ja alles abgeben müssen, ne?
Ja gut, letztendlich hätte er es dann ja auch rein theoretisch anders machen können. Aber das war natürlich irgendwie so am einfachsten und am naheliegendsten wahrscheinlich für ihn. Ne?
Klar, schnell.
Wie oft hört man von Polizisten, dass die sich eben erschießen, ne?
Ja, sehr viel tatsächlich, ja. Das ist natürlich auch ein Job, der wirklich an eine Substanz geht.
Glaubst du, das hat bei ihm auch eine Rolle gespielt? Hat er das Schlimmes erlebt?
Ja, der hatte mir schon mal ein paar Sachen erlebt, aber der ist ja jetzt zum Schluss auch gar nicht mehr rausgefahren. Er hat immer gesagt, das lässt er den Jungen jetzt, das macht er nicht mehr, ne?
Okay.
Ja, da sind schon mal schlimme Sachen passiert, aber mein Gott, ja, die werden ja auch geschult darauf.
Aber ja, und da, also diese, ja, das dann sitzt er da auf dem Balkon zu Hause bei euch und dann.
Naja, gut, aber dafür war er auch zu sehr Polizist. Wir wohnen ja hier direkt an so einem Park. Wenn er da an dieser großen Linde gegangen wäre, ja, dann hätte ihn jemand gefunden, hätte gesagt, oh geil, da liegt eine Pistole und hätte die Pistole mitgenommen.
Oh, ja.
Dann ist die Knarre noch weg, ne? Oder ein Kind hätte ihn gefunden. Das wollte er natürlich auch nicht, ne? Mhm. Das wollte er auch nicht.
Mhm. Ja, und er hat dich sicherlich irgendwie auch als stark genug erachtet, wahrscheinlich, dass du diejenige bist, die ihn dann finden wird oder so.
Doch, man weiß es nicht. Ja. Ja, hätte er ja vielleicht auch noch auf der Wache machen können, ne? Aber dann wären ja noch mehr Leute. Also ich habe ein Kondolenzbuch von seinen Kollegen bekommen. Mhm. Ah, ich war in Tränen aufgelöst, ne?
Ja, das glaube ich.
Oh mein Gott. Und auch auf der Beerdigung, da waren zwei junge Polizistinnen, also mein Mann war sehr wirklich echt beliebt, ne?
Ja.
In Uniform, die haben so geweint, ne? Also wenn man dann so wirklich Polizisten, wo man ihnen denkt, ach, du musst doch tough sein, die haben so geweint, ne? Ja, weil der hatte auch immer für alle ein offenes Ohr, ne?
Schrecklich, aber das ist auch so ein Schock.
Ja.
So ein Schock. Selbst wenn, also in meinem Leben sind schon echt in meinem Umfeld einige Suizide geschehen. Mhm. Und selbst wenn die ein bisschen weiter weg waren und ich vielleicht die Person gar nicht gut kannte oder so, es gibt trotzdem so ein Schock. Also diese Zahl habe ich ja schon tausendmal erwähnt. Früher hat man ja immer gesagt, von jedem Suizid sind unmittelbar 6 Menschen betroffen. So, inzwischen habe ich aber die Zahl gelesen, von jedem Suizid sind mittel- und unmittelbar 135
Menschen. Aber mit Garantie, Garantie.
Weil, ne, stell dir vor, es passiert an einer Schule oder auf einem kleinen Dorf oder allein nur wie bei Roland auf einer Polizeistation. Wie viele Mitarbeiter? Und das betrifft einen, oder das trifft, das beschäftigt einen so sehr, das schockiert einen, auch selbst wenn man den Menschen gar nicht kannte. So was Gewalttätiges ist und so, also.
Ja.
Was ist denn das, was dich jetzt heute, anderthalb Jahre oder mehr als anderthalb Jahre später, was dich am meisten noch umtreibt? Oder hast du das auch so in so Wellen, dass mal die Schuld aufploppt und mal die Trauer und mal das Mitleid? Was ist bei dir? So.
Ja, das wechselt sich immer so ab. Wechselt. Also Schuld. Er tut mir so unendlich leid. Also wirklich, tut mir einfach fürchterlich leid. Also ich glaube, das überwiegt im Moment.
Hast du auch das Gefühl, er hat wie so ein Doppelleben geführt, dass du, weil rückblickend denkt man doch, ich kannte den ja offensichtlich gar nicht, wenn ich das ja nicht irgendwie groß gemerkt, wobei du hast es ja gemerkt,
Nee, der hat kein Doppelleben geführt, dafür war der zu ehrlich und so,
ich meine jetzt, was diese Depression angeht.
Also ich kannte den schon, ich glaube, er kannte mich besser als ich ihn, das will ich jetzt mal wirklich so, aber nein, also.
Nee. Nee. Aber fühlst du dich auf eine gewisse Art betrogen? Dass er das eben nicht mit dir geteilt hat und heimlich alles mit sich ausgemacht hat und heimlich den Entschluss getroffen hat?
Ja, eigentlich ja, weil wir haben ja geheiratet, um ein gemeinsames Leben zu haben. Und ja, natürlich hat er mich wirklich betrogen. Mhm. Also das war, doch.
Ja, und ich finde auch immer dieses... Weil, okay, du hast ihm zwar angemerkt, dass was mit ihm nicht stimmt, du hast es ihm auch angesehen, aber er hat dir nichts gesagt. Er hat dir schon bis zum gewissen Grad was vorgespielt, was meine Mutter ja auch getan hat. Und ich denke immer zurück und denke, war wie ekelhaft. Ich habe am Abend vorher noch mit der telefoniert und die hat so getan, als wäre alles total in Ordnung. Und dabei lagen schon die scheiß Abschiedsbriefe neben ihr auf dem Schreibtisch, wo sie ja drauf geguckt haben muss, während sie mit mir telefoniert hatte. Denke ich, war wie ekelhaft. Wie widerlich, das ist doch, wie kannst du mich so anlügen und so schauspielern und so. Aber das machen die ja auch nicht. Weil sie
das ist ja auch, wie ich den letzten Abend mit Roland, wo ich noch gute Nacht gesagt habe, der hat die Knarre ja schon unterm Kissen gehabt.
Ja.
Sonst hätte er ja ins Schlafzimmer gemusst. Ich habe ja, als ich die Sachen ausgeräumt, habe ich ja den Holster gefunden, der lag zwischen seinen Westen. Ne? Und der hat die Knarre, lag ja schon unterm Kissen im Grunde genommen. Und dann sagt er mir noch Tschüss.
Ja. Ja, und hat aber auch nichts Auffälliges gesagt, einfach nur, schlaf gut, oder was hat er gesagt?
Ja, du bist schlaf gut, hat er zu mir gesagt, genau. Und vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich finde, er hat mich fürchterlich traurig angeguckt.
Ja, war ja nicht verwunderlich, ne?
Ja, ob jetzt wirklich vielleicht, aber ich meine schon, er hätte mich traurig angeguckt.
Naja, also spätestens in dem Moment wird er ja wirklich gewusst haben, weißt du, in den Wochen und Monaten und vorher wird er ja nur gewusst haben, okay, ich werde es machen, aber da hat er sicherlich ja kein Datum gewusst. An dem Abend wird er ja gewusst haben, okay,
Heute Nacht passiert's, genau. Wir sehen uns nicht mehr wieder.
Unvorstellbar, oder?
Ja.
Wenn man sich in denjenigen reinversetzt. Ja. Unvorstellbar. Was meinst du, wie traurig der? Also einerseits muss der ja total erleichtert gewesen sein. Sonst hätte er es ja nicht durchführen können. Die Aussicht darauf, dass diese elenden Qualen endlich aufhören, deswegen müssen die ja eine Erleichterung und eine Ruhe verspürt haben. Aber auf der anderen Seite muss ihn das ja auch traurig gemacht haben, zu wissen, aber vielleicht hat sie ihn auch nicht traurig gemacht, weil er irgendwie gedacht hat, ihr seht euch wieder und er wird auf seine Art bei dir bleiben oder so. Wir wissen nicht, was in denen vorgeht.
Wissen wir nicht,
Also ich habe ja schon Gespräche geführt mit Suizidüberlebenden.
Ja.
Und die haben alle bestätigt, da denken die gar nicht mehr dran. Nee. Die denken an niemanden, an keinen Angehörigen mehr. Nee, tun die nicht. Ja. Und wenn sie was denken, dann ist es, wir sind besser dran ohne sie.
Das wird mein Mann auch tatsächlich gedacht haben. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, ich werde ein Pflegefall, da tue ich ihr nicht an. Also der wird es besser gehen ohne mich, was natürlich absolut nicht stimmt.
Nein, eben. Ja. Es ist alles nicht.
Jetzt heißt man auf keinen Fall dran, ne? Ich glaube, jetzt ist es ja noch viel schlimmer, als wenn er wirklich ins Krankenhaus gemusst hätte oder was weiß auch immer.
Und wie du schon sagst, also so ein Prostatakarzinom, also das wäre operabel gewesen und dann wäre es dann wieder gut gegangen. Also,
ja, die haben mich dann auch angerufen und haben gesagt, dann habe ich noch zu dem gesagt, oh ja, toll, dann ist er ja wirklich total unnötig gestorben.
Ja, das denken wir außenstehend. Ich meine, er hatte eben eine andere tödliche Erkrankung, das ist halt das Problem. Ja, aber von außen betrachtet, denkt man das so. Völlig, völlig unnötig, Er hat sich völlig unnötig verrückt gemacht. Auf der anderen Seite wäre jetzt meine laienhafte Interpretation, er hat sich ja nur verrückt gemacht, weil er eben erkrankt war, weil er psychisch nicht gesund war.
Natürlich.
Nur das hat ihn dazu befähigt, sich darüber so verrückt zu machen und wirklich davon auszugehen, ich bin auf jeden Fall todkrank, ich werde daran sterben und deswegen greife ich dem lieber mal vor.
Genau, er wollte nicht leiden, er wollte nicht operiert werden, also dann mache ich lieber sowas.
Ja, man will ihn so anschreien und denken, Mann,
schütteln würde ich ihn am liebsten.
Das ist so doof, Mann.
Ja, genau so. Ja, aber jetzt ist es leider zu spät.
Ach Mann, redest du mit ihm?
Ich gehe ja immer regelmäßig zum Grab auch. Ich war auch gestern noch, Rolands Mama ist ja dann in der Zwischenzeit auch verstorben. Die ist genau ein Jahr und einen Monat nach ihm gestorben. Und ich habe die auch neben den Roland beisetzen lassen und die kriegen auch immer regelmäßig Blümchen. Oh. Und gestern haben sie ein Kerzchen bekommen, weil Blümchen erfrieren ja im Moment. Ja, ich rede mit denen, ja. Ich erzähle meinem Mann alles.
Ja, schön.
Hört sich vielleicht blöd an, aber.
Nee, gar nicht.
Ich rede mit denen. Und dann sage ich, und? Habe ich dann, verstehst du dich mit deiner Mutter da oben? Nee, ihr werdet ja wohl keinen Stress anfangen und solche Sachen.
Und der Vater ist ja auch da, ne?
Ja, aber der liegt ja, ich habe ja dieses Teil Anonyme haben wir ja gemacht, ne? Die wollten nicht in Sonne, sowas wollten wir alles nicht. Also dann bin ich beim Roland, bei der Mutter, dann bin ich zu seinem Vater, die liegen alle auf einem Friedhof und dann zu meinem Papa noch rübergegangen. Also ich habe gestern so eine Rundreise gemacht, habe mich von allen nochmal verabschiedet.
Ich denke immer, der Friedhof, auf dem meine Mutter liegt, ne, ist so schlimm. Ist ein ganz toller Friedhof, ein Waldfriedhof. Und es ist wirklich, da kommen Menschen hin, einfach nur um spazieren zu gehen, ne, die da niemanden liegen haben, weil es ganz wundervoll ist und wirklich ein Friedhof.
Ja.
So, aber ich habe 3 Suizidenten da liegen. Meine Mutter, meine ehemals beste Freundin und die Mutter von einer engen Freundin, die hat sich umgebracht. Da war meine Freundin allerdings erst 2, also die hat keine Erinnerung mehr an die. Und ich kannte die Mutter natürlich auch nicht. Aber da denkt man auch so, Alter, 3 Suizidenten hier. Es ist schon
unglaublich, ne? Ja, unglaublich.
Ja, und wir sind noch jung, wir sollten nicht so, ich meine,
nee, ich mache jetzt das, was mein Mann sich für mich gewünscht hätte. Nämlich? Ich versuche mir ein nettes Leben zu machen.
Ja.
Was natürlich anders ist, als wenn wir zusammen gewesen waren, aber ich weiß ganz genau, dass er wollte, dass es mir gut geht.
Ja.
Ja, darum mache ich eben halt auch meine Urlaube und alles. Im Moment bin ich noch gesundheitlich fit, dass ich das dann auch alles noch machen kann. Und das mache ich jetzt einfach auch.
Vor allem, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass du gesundheitlich noch so fit bist. Denn ich meine, 47 Jahre lang als Friseurin, du hast gestanden, 47 Jahre lang gestanden. Ja, ich weiß gar nicht, wie das möglich ist.
Doch, das macht mir gar nichts ausstehen, macht mir gar nichts. Das ist eine Gewohnheitssache. Ich habe mir im Rücken, habe ich nichts, nö. Das war nur jetzt im Sommer, das war doof. Ich hatte so einen Belastungsbruch im Sprunggelenk. Da bin ich 8 Wochen an Krücken gerannt. Ja, das war ja kacke.
Oh, wie hast du das denn gemacht?
Einfach so, nichts passiert, ist einfach so. Ich habe halt beginnende Osteoporose und dann kommen solche Sachen in die alten Knochen.
Nein, scheiße. Ach, das ist ja blöd.
Boah, das war wie den ganzen Tag nur hier. Gut, dass ich meinen Balkon hatte und auf dem Balkon ein bisschen konnte, ne?
Ja.
Ja, und das sind dann auch so Sachen, wenn man dann sowas hat, na gut, die haben sich alle um mich gekümmert, meine Tochter, Freunde, alles gar kein Thema, ne? Aber da hätte ich meinen Mann gebraucht jetzt.
Ja.
Einfach nur eine Tasse Kaffee holen, ne, mit meinen Krücken da rumgehampelt.
Ja, das stimmt. Ach, doof, ja.
Ja.
Aber weil du gerade sagtest, also ich finde das einen total guten Ansatz, weil dass du sagst, der Roland hätte das so gewollt und deswegen
finde
ich auch genau richtig. Ich habe nur, in der letzten Folge habe ich ja mit dem Sohn von Helmut Kohl, mit Walter Kohl, und der hat das ja auch so gesagt, aber der hat das so gesagt, dass ich so gedacht habe, ja, ich weiß, dass unsere Verstorbenen das für uns alle möchten.
Ja, aber selbstverständlich.
Das ist nicht so leicht. Und ich kann ja nicht, da meine eigenen Gefühle damit so abschneiden, weil ich bleibe ja trotzdem zurück mit all meiner Trauer, mit der Wut, mit den Schuldgefühlen. Also das sagt sich so leicht und man kann sich das so leicht so vornehmen, aber ob das dann immer so klappt, ist ja, also das hörte sich bei ihm so rigoros an. Ja, die Mutter hätte das so gewollt und deswegen ist das jetzt so. Und
ich gedacht, so rigoros kann man nicht, gar nicht. Also weiß ich nicht. Also ich weiß, dass der Roland das für mich gewollt hat.
Ja.
Und ich mache jetzt einfach alles die Sachen, die ich eigentlich mit ihm gemacht hätte.
Mm.
Ne, so, was wir uns so vorgenommen haben. Jetzt habe ich Gott sei Dank eine Freundin, die gerne mit mir immer mitfährt.
Ach, super.
Wir haben jetzt 2 Schiffsreisen hinter uns und jetzt kommen wieder die nächsten Urlaube. Und ich gucke mir jetzt die Welt einfach an.
Ja, und er wird immer bei dir sein.
Immer, den will ich nicht vergessen.
Er sieht das alles mit aus deinen Augen.
Ja, ich habe ja auch überall Bilder von ihm. Ne? Oh. Also jetzt nicht so übertrieben, aber ich habe so ein paar Sachen hier von ihm hier stehen. Mhm. Ich habe auch so eine Smartwatch, da ist auch ein Bild von uns beiden drauf.
Oh.
Ich trage meinen Ehering noch, den werde ich niemals ablegen.
Das verstehe ich.
Ich kann den nicht ablegen, das geht gar nicht.
Nein, das verstehe ich.
Der bleibt da, wo er ist.
Ja, das verstehe ich.
Mhm.
Ach ja, was mir gerade einfällt, das haben wir im letzten Gespräch nämlich gesagt. Du hast ja keinen weiteren Kontakt, weil du eben selber nie in einer Selbsthilfegruppe warst, hast du nicht weiter Kontakt zu einer anderen oder anderen Betroffenen.
Genau, ich traue mich da manches Mal nicht so.
Ja, und darüber sind wir darauf gekommen.
Es gibt
ein Selbstmordforum auf Facebook, wo man ja sich,
da bin ich ja drin.
Da bist du drin, aber auch gesagt, klar, man muss natürlich selber aktiv werden, wenn man andere Betroffene suchen möchte. Aber ich habe dir auch angeboten, wir können auch einen Aufruf machen. Also wenn jetzt jemand das hört und denkt, ach, die Gabi, die hört sich aber super an. Und vor allem, jemand ist in einer vergleichbaren Situation, weißt du, vielleicht auch, wohnt vielleicht auch bei dir in der Nähe. Oder hat auch ihren Mann verloren. Oder also wenn jemand Lust hat, Kontakt zu dir zu bekommen, dann sollen die sich, möchten sie sich bitte an mich wenden. Und ich würde das dann an dich weiterleiten.
Ja, denn gerne. Tatsächlich gerne.
Auch nur eine Freundin oder eine Person. Das reicht ja schon. Aber also die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht durch den Podcast, sind auch bei mir, zwar ganz wenige nur, aber das ist ja ausreichend, ganz enge, intensive Freundschaften entstanden. Und das ist so wichtig, dass du jemanden hast. Es geht gar nicht darum, dass man jeden Tag darüber spricht, was passiert
ist. Nein, wir wollen ja auch nicht traurig sein, wir wollen ja einfach auch schöne Seiten erleben. Ne?
Richtig.
Weil ein schönes Essen, irgendwo sowas dann eben. Ne?
Ja, aber es ist dieses blinde Verständnis, dieses wortlose, dieses unausgesprochene Verständnis.
Ja, und das war ja auch auf dem Treffen so, wo ich immer dachte, mein Gott, ey, wir haben alle den gleichen Background, wirklich. Also das war schon toll.
Ja. Grundverschiedene Menschen. Wenn wir nicht dasselbe Schicksal hätten, wir hätten wahrscheinlich nichts, also auf Anhieb, sagen wir mal so, würden wir uns niemals kennenlernen. Aber alleine durch dieses gleiche Schicksal ist es so ein schönes, warmes Gefühl.
Ja.
Ne?
Ja.
Man fühlt sich so aufgefangen und aufgehoben und so. Und ich erzähle es immer wieder sehr gerne. Es gibt ja das erste Selbstwort Ehepaar.
Ja, schön. Ja, ist das schön, ne?
Ja, ich habe in einer Folge mit einem Ehemann gesprochen, da hatte sich die Ehefrau suizidiert. Mhm. Und dann habe ich mit einer Frau gesprochen, da hatte sich der Mann umgebracht. Und die beiden haben sich über mich kennengelernt und haben geheiratet.
Ist das süß, ne? Das ist schön.
Ja, und es sind so viele tolle Freundschaften schon entstanden, eben über das Forum oder jetzt über den Podcast oder wie auch immer. Und ja, also wenn jemand Gabis Freundin sein möchte, dann kann bei mir bewerben.
Ich bin auch ganz pflegeleicht.
Ja, nee, also jetzt Spaß beiseite. Ihr wisst schon alle, was ich meine, weil das ist wirklich sehr wohltuend, ne? Also,
auf jeden Fall,
ja, vielleicht hört es jemand. Ja, also was würdest du, gibt es, ich meine, wir haben schon im Ansatz drüber gesprochen, aber gibt es etwas, was du jetzt rückblickend mit deinem heutigen Wissensstand anders machen würdest?
Ja, anders machen. Ich glaube, ich könnte gar nichts anderes machen.
Eben.
Nee.
Nein, genau.
Nee. Also, nee. Ich wüsste nicht, was ich hätte anders machen können, sollen, dürfen.
Nee, das Einzige
vielleicht ein bisschen energischer sein oder so, aber dann hätte der mir die rote Karte gezeigt. Ne? Also.
Ja, eben. Also, wenn ein erwachsener Mensch nicht möchte, dann möchte er nicht.
Ja.
Und das ist leider auch immer wieder die ganz traurige Erkenntnis und das bestätigen auch schwer Erkrankte, wenn jemand nicht möchte, dass wir etwas mitbekommen. Oder wenn jemand sich umbringen möchte, dann haben wir keine
Chance. Kriegt man das nicht mit? Nee. Also ich hätte gar nichts.
Keine Chance.
Und wenn ich da angefangen hätte, den zu zwingen oder so, der war ja rhetorisch geschult, der hätte mich mit 2, 3 Sätzen so mundtot gemacht, da hätte ich gar nichts mehr gesagt.
Wie hättest du ihn zwingen wollen? Und selbst wenn er dann...
Geht ja gar nicht, nein.
Und selbst wenn er dir zuliebe irgendwo hingegangen wäre, dann hätte er den Ärzten da irgendwas vorgespielt.
Ja, also das war...
Also auch das...
Also ich glaube nicht, dass ich was anders hätte machen können.
Nee, also auch das ist ja Teil der Erkrankung, ne? Das hat ja der Thomas mit dem, ich weiß nicht, welche Folgennummer der hat, aber der hat 4 Suizidversuche überlebt und das, was der erzählt hat, der ist ja nach jedem Suizidversuch in die Klinik gekommen und dann immer natürlich nur entlassen worden. Nach einem Arztgespräch, wo die Ärztin gefragt haben, und wie geht's Ihnen? Haben Sie noch lebensmüde Gedanken? Nein, habe ich mir geht's toll.
Man weiß ja, was die hören wollen, oder?
Und dabei hat er aus der Klinik heraus schon den nächsten Versuch geplant. Und ist entlassen worden, weil die Ärzte gedacht haben, du, keine Gefahr mehr.
Ja, aber gerade die müssen doch wissen, dass man da nicht die Wahrheit sagt.
Ja, aber die können ja den Patienten auch nur vor die Stirn. Es gibt da keinen Lügendetektortest oder so.
Nee.
Nee, das ist ja wirklich schlimm. Also ich habe mal eine Folge aufgenommen mit einem, war ich zu Gast in einem anderen Podcast, der heißt Geschichten aus der Psychiatrie. Und zwar ist das ein Krankenpfleger auf einer psychiatrischen Station.
Ach, den habe ich gesehen, ja.
Ja, und der, also ich hatte in der Community ganz viele Fragen eingesammelt und da waren natürlich auch betroffene Angehörige dabei, wo sich die Angehörigen in aufgeschlossenen Stationen umgebracht haben, wo natürlich verständlicherweise die Angehörigen denken, Alter, wie kann das denn, das kann doch da nicht passieren, das kann ja wohl nicht deren Ernst sein. Und der sagt aber auch, boah, wir können denen auch nur vor die Stirn gucken.
Ja, ist so. Ja.
Und auch die können nicht 24 Stunden am Tag bei den Patienten sein.
Nee, auf keinen Fall, da taucht nicht hin.
Also, und wenn das einer will, dann schafft er das auch, dann macht er das auch. Das ist das Ekelhafte, das Perfide, das Tückische einfach, ne?
Ja.
Wir haben keine Chance. Hm. Was hat dich dazu bewogen, deine Geschichte zu erzählen?
Ja, weil meine Tochter, die wollte mir ja dann unbedingt helfen und dann hat die gegoogelt und gemacht und getan und hat dann gesagt, Mama, hör da mal rein. Also da sind so viel, weil ich dachte ja, ich bin alleine auf der Welt, ne, mit meinem Schicksal. Ja, und dann hat die dann natürlich mir die, das war, Mama, hör da mal rein, ne? Ja, und dann habe ich auch die ersten Folgen gehört. Also und das hat mir so geholfen.
Ja. Was daran? Einfach zu hören, dass du nicht alleine bist oder was?
Ja, genau, ganz genau. Ich bin nicht alleine. Ja, das hat mir sowas von geholfen. Also anders kann ich das nicht sagen. Und dann, wie gesagt, dann waren wir ja bei euch und dann, also bei dem Treffen. Mhm. Und dann hatte ich schon die ganze Zeit, weißt du was, du erzählst jetzt auch mal, wie dir ergangen ist. Mhm. Ja, und dann habe ich mich jetzt mal beworben.
Ja, und ich bin dir total dankbar, weil ich finde eben, also ich sortiere ja gar nicht aus. Also wer sich bei mir meldet, weil er gerne erzählen möchte, der darf auch. Ich sortiere nicht aus. So. Und ich finde das auch ganz wichtig. Und du bist wieder ein gutes Beispiel dafür. Weißt du, wenn man dich jetzt so erlebt und wenn man dich so kennt, dann denkt man, ach, die Gabi, das ist aber eine fröhliche, eine lebenslustige und so.
Ja,
und dann
genau.
Will ja niemand vermuten, dass du innerlich zerbrichst, wegen dem, was passiert ist.
Genau, das sieht ja keiner, nee.
Das sieht keiner und das hört dir auch keiner an und das merkt einfach auch keiner. Wenn du nicht möchtest, dass das jemand merkt, ne, dann hat man keine Chance. Und deswegen, daran sieht man, es passiert überall. Ihr hattet ein tolles Leben, ihr habt euch so geliebt. Es gab, der hat in seiner Kindheit nichts Schlimmes erlebt. Nee. So. Und daran siehst du.
Ja, also ein ganz normales Leben gehabt und auch da kann es passieren. Muss nicht immer, wer weiß, was vorher schon passiert sein.
Nein, kann jeden treffen, ne? Ja.
Ja.
Ja, hast du zum Abschluss noch eine Botschaft? Etwas, was dir wichtig ist zu sagen?
Ja, ich bin die Richtige für Botschaften, glaube ich.
Ja. Vielleicht noch irgendwas wichtig zu sagen, ob nun betroffen oder nicht.
Ja, nehmt euren Partner oder die Leute, die ihr bei euch habt, nicht für so selbstverständlich. Mhm. Vom einen Tag zum anderen kann das Leben anders aussehen.
Ja.
So, achtet auf euch. Achtet auf euch und zankt euch nicht immer. So.
Ja, genau. Und das ist das Wichtigste, das Aufeinander achten. Und
dafür
bedarf es aber auch, und das tun wir ja jetzt gerade, Aufklärung. Denn, ich meine, du hast auch auf Roland geachtet, aber du hast trotzdem nicht gewusst, was mit dem, einfach nicht Bescheid gewusst hast. Genau. Und deswegen bedarf es Aufklärung.
Ja. In der heutigen Situation wäre das nochmal, dann wüsste ich auf jeden Fall, er hat eine Depression, da musst du handeln. Und wenn ich den hätte einliefern lassen, wäre mir egal gewesen. Ich hätte irgendwas getan. Richtig. Aber ich wusste es ja nicht. Nein, ne? Ich habe nur gedacht, das ist ein unvernünftiger Mann, der einfach nicht hören will.
Ja, genau. Und das ist wirklich die Message. Ne? Also, und deswegen Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und dazu hast du jetzt wieder mit zu beigetragen. Und deswegen danke ich dir von ganzem Herzen.
Es war mir ein Vergnügen, Elisa.
Ja, danke. Ach, Gabi, und ich werde heute Abend im Geiste neben dir auf deiner Couch sitzen, weil ich sitze ja auch auf meiner.
Stoß mal an, ne?
Ja, genau. Und gut. Wenn diese Folge zu hören sein wird, wird ja schon 2026 sein. Meine Güte, ist schon wieder ein Jahr vorbei.
Oh je, ja. Wieder ein Jahr.
Irre. Aber ja. Also deswegen Dankeschön von Herzen und ich wünsche dir ein, sagen wir mal, wirklich von Herzen das bestmögliche 2026 und möge es nur gut zu dir sein.
Ja, ich hoffe auch.
Das wünsche ich dir. Ja, danke, Gabi. Mach's gut.
Gerne. Tschüss, Elisa. Ciao.
Das war Gabis Geschichte. Liebe Gabi, du hast von einer großen Liebe erzählt, von einer Verbindung, die tief war, lebendig und voller gemeinsamer Zukunft und von einem Verlust, der völlig unerwartet kam, weil du nicht wissen konntest, was in deinem Mann vorging. Dass du es nicht wusstest, dass du es nicht vorhersehen konntest, ist kein Versagen. Es ist Ausdruck davon, wie wenig sichtbar diese Krankheit oft ist. Selbst für die Menschen, die sich am nächsten sind. Was zwischen euch war, das endet nicht mit seinem Tod. Liebe verändert ihre Form, aber sie verschwindet nicht. Auf seine Weise wird Roland immer Teil deines Lebens bleiben. In Erinnerungen, in Momenten, vielleicht auch in einer stillen Nähe, die sich mit der Zeit wandelt. Ich wünsche dir von Herzen, dass dein Weg weitergeht. Nicht im Sinne von vergessen, sondern im Sinne von atmen, leben, Schritt für Schritt. Und auch wenn die Trauer bleibt, darf sie mit den Jahren ein wenig leichter werden, ein wenig weicher. Du musst diesen Weg nicht perfekt gehen, nur deinen eigenen. Danke für deine Offenheit und dein Vertrauen. Ich wünsche dir alles Gute für alles, was noch vor dir liegt. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso der Bücher überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.